Ja, guten Morgen, herzlich willkommen. Und sorry, dass ich 5 Minuten Verspätung habe, obwohl ich rechtzeitig da war. Es gibt so irgendwie diverse kleine Schmerzen mit der Technik hier. Schauen wir mal, ob alles klappt. Das Thema ist jetzt Kapitel 3, also nur nochmal zur Erinnerung. Kapitel 3 deswegen, weil wir inzwischen wirklich das ganze Kapitel 1 abgearbeitet haben, das ganze Kapitel 2, das Kapitel 2 aber früher schon. Deswegen geht es jetzt also mit 3 weiter. Um Film- und Videotechnik, auch zur Vorbereitung Ihrer Praktika, die ja jetzt mit Foto vorbei sind, sozusagen die Fotopraktika, wo es jetzt in die Filmaktion geht. Sehr spannende Geschichte. Das sind insgesamt auch 3 Vorlesungen, wobei eine davon ein Gastvortrag sein wird, also 2 von mir und eine von einem Kameramann, der als Gast kommen wird. Und dann gibt es noch das Kapitel Tontechnik, nochmal mit 3 Vorlesungen dann zur Abrundung. Ja, wie gliedert man das? Wenn Sie das anschauen, geht es eigentlich ein bisschen ungewöhnlich von der Reihenfolge der Themen dadurch. Das hat 2 Gründe. Das erste ist, dass Sie eben sehr schnell irgendwie anfangen müssen, konkret was zu tun und nicht das vorziehen will, was Sie wirklich brauchen. Das zweite ist, dass Sie, werde ich gleich erklären, dass wir tatsächlich mehr mit Videotechnik zu tun haben in der Medientechnik als mit der klassischen Filmtechnik, Film wie Kino. Deswegen ist hier Fernsehen und Video ganz vorne dran und die klassische Filmtechnik ganz am Schluss, obwohl der Überschrift Film- und Videotechnik heißt. Also ich erzähle was allgemein über die Technologie sozusagen des Fernsehens und der Videoaufnahmen. Zunächst mal natürlich die Grundlagen so ein bisschen analog und dann, aber nicht so sehr in die Tiefe, ein bisschen was über digitale Version. Das wird im Wesentlichen der erste Teil der Vorlesung sein. Der zweite Teil ist dann das 3.2 und 3.3. Da geht es ganz konkret um ein paar Hinweise zur Gestaltung von Videoaufnahmen und auch ein bisschen was zu Schnitt und Nachbearbeitung, also das, was Sie im Praktikum tatsächlich machen müssen. Die nächste Vorlesung wird dann die 3.4 und 3.5 umfassen. Da geht es darum, wie ich denn diese Videodaten abspeichere. Und da ist eine Technik natürlich auch, die Flashkarten abzuspeichern, die wir uns das letzte Mal schon angeschaut haben. Aber klassisch gibt es natürlich Bandgeräte dafür, also deswegen auch einiges über Bandaufzeichnung. Und auch ein bisschen Anschlusstechnologien, weil so ein Videostrom eben eine sehr hohe Bandbreite hat. Und das ist nicht so klar, wie man das an den Rechner anschließt. Und 3.5 dann zur Abrundung nochmal ein bisschen auch historischer Hintergrund. Wie schaut das Ganze denn aus, wenn wir jetzt ins Kino sozusagen gehen? Wie werden Filme aufgenommen klassischerweise? Was ist da anders? Auch da ein bisschen oberflächlicher und vor allem, was bedeutet denn Digitalisierung jetzt für die Filmtechnik und fürs Kino? Von der Literatur her kann man ein Buch in dem Bereich ziemlich gut empfehlen. Das ist das, was hier als erstes steht, von Ulrich Schmidt aus dem Hansa Verlag, Digitale Film- und Videotechnik. Das Buch verkauft sich sehr gut, wird deswegen immer wieder aktualisiert. Es gibt, sieht man daran, dass jetzt im Vorjahr eine 3. Auflage rausgekommen ist, in dem eben auch viele neue Dinge jetzt wirklich eine Rolle spielen. Das ist ungefähr vergleichbar mit dem Level, wie es in der Vorlesung ist, geht aber noch ein kleines bisschen tiefer, ist also genau richtig zum mal nachschauen. Das Buch von Webers, das Handbuch der Film- und Videotechnik, ist, wie man an der hohen Auflage sieht, auch so ein Klassiker, ist so ein bisschen mehr für Fotofachschulen oder sowas gedacht, also nicht ein klassisches Hochschullehrbuch. Ja, steigen wir mal ein in TV- und Videotechnik. Und wie gesagt, man muss da eben unterscheiden zwischen Film, Fernsehen und Video. Also Film, das, was Sie letztlich dann im Kino anschauen, ist doch zum ganz wesentlichen Teil noch analog. Das wird natürlich professionell aufgenommen, das heißt, Sie haben ganz selten Amateuraufnahmen in dem Bereich. Es wird in großen Sälen typischerweise wiedergegeben, abgesehen von Weitervermarktungskanälen. Man legt Wert auf wirklich die allerhöchste Qualität, höchste Auflösung und sehr guten Sound zum Beispiel auch. Und es ist tatsächlich noch so, dass wir gerade im Umstieg auf Digitaltechnik sind. Ja, Sie kennen das ja, dass in den Kinos so geworben wird. Wir haben Digitalprojektionen, sagen wir manchmal sogar einen Aufpreis. Also sehr viel ist tatsächlich noch analog. Fernsehen ist eine Geschichte, die natürlich jünger ist als Der Film, obwohl das Gerät hier ein bisschen altmodisch ausschaut, wird auch professionell aufgenommen. Ziel war zunächst mal, dass es im Privathaushalt wiedergegeben wird. Die Qualität ist von vornherein dementsprechend eingeschränkt, weil man da eben auf die 30er Jahre so zurückgehen in dem, was da technisch möglich war. Digitalisierung ist immer noch unterwegs, aber weit fortgeschritten. Also es ist so, dass zum Beispiel im Satellitenbereich, im Kabelbereich, wenn noch analoge Signale ausgestrahlt werden, aber wir jetzt gerade dabei sind, in den nächsten Jahren das auch komplett durch digitales Fernsehen abzulösen. Und das Dritte, das Video, ist eine Geschichte, die eigentlich dafür erfunden wurde, dass man eben auch ein großer Markt wurde es dafür, dass man es auch im Amateurbereich für die Aufnahme verwenden kann. Deswegen ist es auch das, was wir verwenden werden jetzt in den Praktika. Das heißt, da haben sie mit Video zu tun, allerdings mit professionelleren Kamera als die hier. Kann über Fernsehgeräte aus dem Haushalt wiedergegeben werden. Qualität ist dementsprechend. Und dort ist die Digitalisierung inzwischen eigentlich weitgehend komplett. Also wenn Sie ein neues Gerät kaufen, geht es fast nicht mehr anders, obwohl man natürlich noch analoge Geräte im Einsatz hat. Also die drei Blöcke muss man unterscheiden. Und wie gesagt, den Film stelle ich ein bisschen zurück. Das kommt Ende der nächsten Vorlesung. Jetzt ist unser Ziel vor allem, uns um dieses Videoaufnehmen zu kümmern. Und dazu muss man natürlich verstehen, was eigentlich die Fernsehtechnologie ist. Ja, vielleicht ein ganz kurzer geschichtlicher Abriss. Letztlich so Bilder über elektrische Signale zu übertragen über weite Strecken, geht schon eine ganze Zeit zurück, also 1862, 1884. Das ist, waren ja bloß Standbilder zunächst mal, das ist Bewegtbilder sind, war 1924 und dann ging es auch sehr schnell, also wirklich Fernsehen in dem Sinn, dass es Fernsehprogramme gibt, existiert seit 1928, also schon immerhin eine ganze Zeit, und zwar Fernsehen seit 1940. Also da sehen Sie so alte Fernsehgeräte. Das gibt vielleicht insofern den Eindruck, als man auch sieht, dass im Laufe der Zeit einfach die Bildschirme gewachsen sind. Also der ist von 1938, der Fernseher, und hat also einen 5 Zoll CRT, also Kathodenstrahlröhre, Cathode Ray Tube. 7 Kanäle heißt nicht 7 Tonkanäle, sondern 7 Fernsehkanäle, die man da einstellen kann. Da ist das Fernsehbild vergleichsweise untergeordnet, weil man einfach keine so großen Bildröhren damals bauen konnte, und bis zu dem, was man heutzutage mit irgendwelchen riesen Plasma-Displays hat, kann man wirklich fast von Jahr zu Jahr beobachten, dass die Bildschirmgrößen bei den Spitzengeräten einfach gewachsen sind. Die waren schon sehr klein am Anfang. Das ist ein Farbfernseher einer sehr frühen Generation, auch da hat man eine erstaunlich kleine Bildröhre für heutige Verhältnisse, und man sieht auch dieser Bildröhre noch an, dass das eben ja doch im Prinzip eine Technologie ist, die runde Bilder eigentlich macht. Das heißt, die ist bei weitem nicht rechteckig, sondern deutlich abgerundet an den Kanten, was auch die frühen Fernsehgeräte eigentlich alle hatten. Ja, Magnetbandaufzeichnung ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade für uns, weil wir eben uns um Video kümmern. Das gibt es seit 1956, ist also vor allem im Studiobereich zunächst mal eingesetzt worden. Und vielleicht so ein Meilenstein, wo man sieht, dass es eben wirklich ein ganz großes Massenmedium war, 1969 die Mondlandung, die live übertragen wurde, da hat man 600 Millionen Zuschauer, allerdings die meisten noch schwarz-weiß. Das war gerade die Phase, in der der Massenmarkt eben umgestellt wurde auf Farbfernsehen. Nochmal zurück zum Video, ein weiterer Meilenstein, 76 sind die Videokassettenrekorder für den Heimbereich zu platzieren, also zunächst mal im System von Sony, das dann aber von VHS abgelöst wurde. Ja, wenn wir jetzt, wie wir es in den digitalen Medien auch schon so oft gemacht haben, so ein bisschen auf den Menschen zurückgehen, auf die Frage, was sehen Menschen denn so, dann ist ja die Frage, welche Auflösung brauche ich, um ein schönes Bild zu haben, und ich will natürlich nur die Auflösung übertragen, weil das über Funk Bandbreite kostet und die Technologie, wenn ich es ins Haus stellen will, auch teuer ist, also die ich wirklich auch sehen kann. Wenn man jetzt das Auflösungsvermögen des menschlichen Auges einfach anschaut, durch den Abstand der Zapfen auf der Netzhaut, dann ist das natürlich abhängig davon, wie weit was von mir weg ist. Man kann das zunächst mal so ein Winkelmaß anschauen. Das sind 1,5 Winkelminuten, also 0,025 Grad. dann wissen wir, dass unsere Fovea eigentlich nur einen kleinen Bereich wirklich scharf sieht. Das heißt, wir haben einen relativ engen Winkel, in dem wir wirklich scharf sehen können. Das sind so 12 bis 15 Grad, in denen sehen wir total scharf. Und jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen, zu sagen, für diesen kleinen Winkel, in dem wir wirklich scharf sehen, da teilen wir das durch die Auflösung des Auges und kriegen dann sozusagen eine Anzahl von Punkten, die wir unterscheiden können müssen. Beim Bildschirm, Fernsehbildschirm redet man zunächst mal von der Anzahl der Zeilen, die wir brauchen. Ja, da kann man ausrechnen, 15 Grad durch diesen Auflösungswinkel kommt man auf 600 ungefähr. Und tatsächlich ist es so, dass das in etwa die klassische Fernsehzeilenzahl ist. 625 oder 575, wenn wir uns noch genauer darüber unterhalten. Das sind die Zahlen, die dort eine Rolle spielen bei unserem PAL-Fernsehstandard. Das heißt, so verkehrt ist es eigentlich gar nicht, was man damals gemacht hat. Allerdings bedeutet das, dass wir das Bild eben diesen Winkel mit den 15 Grad auch hinbekommen, wenn wir ungefähr auf 5- bis 6-facher Bildhöhe im Betrachtungsabstand sind. Das ist für relativ kleine Monitore oder Fernsehgeräte im Haushalt auch zu realisieren. Je größer die werden, umso schwieriger wird es natürlich, wenn man einfach gar nicht so weit wegkommt. Aber die Idee ist, so ist es historisch entstanden, dass das wie ein Bild irgendwo im Wohnzimmer ist und auch so angeschaut wird wie ein Bild oder ein großformatiger Kalender und nicht das Sehfeld komplett in Anspruch nimmt, sondern genau den Bereich, den ich scharf sehen kann. Das heißt, ich sehe es auf Entfernung und das können Sie ruhig mal ausprobieren. Wenn Sie tatsächlich auf die 5- bis 6-fache Bildhöhe Abstand gehen, dann werden Sie feststellen, dass der Unterschied zwischen einem ganz klassischen, womöglich Röhrenfernseher und irgendeinem super tollen HDTV-LCD-Fernseher ziemlich gering wird. Das verschwimmt fast, weil Sie eben den Unterschied gar nicht mehr sehen können. In dem Moment, wo Sie näher hingehen natürlich, wird der Unterschied deutlich sichtbar. Das ist bei dem klassischen alten Fernsehbild sehen Sie dann, dass das Bild eigentlich total verschwommen ist, während das LCD-HDTV-Bild dann relativ scharf bleibt. Also die Grundkonzeption vom klassischen Fernsehbild ist, es ist irgendwie ein Objekt in meiner Umgebung und nimmt sozusagen mein Sichtfeld nicht voll ein. Damit haben wir natürlich auch deutlich weniger Immersion. Das ist kein Heimkino, sondern das ist eigentlich was, das ja, zum Beispiel für Nachrichten oder irgend sowas geeignet ist. Aber die Idee, dass man da in den Spielfilm eintaucht wie im Kino, ist später und hängt auch eng mit den technischen Möglichkeiten zusammen. Also das ist so ein Grundgedanke dabei. Ein weiteres Problem, das man einfach technisch immer hat, ist die Bandbreite hinzubekommen, mit denen man die hinreichende Bildwechselfrequenz hat. Das werden wir beim Film auch treffen, da ist das auch immer noch ein Thema. Also analoges Fernsehen, es waren 25 Bilder pro Sekunde technisch möglich, die sind aber zu wenig, um einen fließenden Bewegungseindruck zu haben. Da brauche ich nur 50 Bilder pro Sekunde, sonst fängt das Bild an zu flimmern, sonst sieht man die Bildwechselrate. Und was damals eingeführt wurde und bis heute eigentlich die Fernsehtechnik immer noch bestimmt, was Sie immer wieder treffen, ist, dass man nicht ein Bild überträgt komplett, sondern eigentlich nur ein halbes Bild und das aber in Streifen. Dass man also sozusagen, am besten sieht man das, wenn man jetzt dieses komische schwarze Fläche anschaut, eine Animation. Also das wird sozusagen zuerst mal dieses eine Halbbild in Blau und dann das zweite Halbbild in Gelb übertragen. Quasi zuerst die ungeraden Streifen und dann die geraden Streifen. Das bedeutet, dass Sie eigentlich nie so richtig das komplette Bild übertragen, sondern immer eine Mischung von einem Bild und seinem direkten Vorgänger. Das heißt, eigentlich sind die Bilder ein bisschen verfälscht, was insbesondere bei schnellen Bewegungen und hohen Auflösungen tatsächlich zu irgendwelchen Zacken im Bild führen würde. Das hat man aber bei den schlechten Auflösungen, die man damals hatte, in analogen Geräten überhaupt nicht gemerkt. Bei modernen Geräten ist es natürlich so, dass man das eigentlich nicht mehr braucht, weil man die Bandbreite hat, weil man Bildspeicher hat und dass man das Bild, wie man so schön sagt, progressiv übertragen kann. Die Fachbegriffe sind Interlacing und Progressive für die zwei. Und diese beiden Begriffe begegnen einem auch heute immer noch. Insbesondere ist es so, dass Sie sehr viele Signale haben, die eben nach dem Halbbildverfahren gemacht haben, Interlacing-Verfahren. Und wenn Sie dann ein progressives Bild draus machen, dann kann das sehr wohl passieren, dass Sie mit diesen Halbbildern wieder konfrontiert werden, wenn Sie in höherer Auflösung arbeiten und plötzlich diese schönen bei bewegten Objekten tatsächlich sehen, dass die Kante sozusagen mal aus dem bewegten Objekt an der Originalposition und dann an dem ein Stück weiterkommt. Das heißt, sie haben so einen Kamm quasi am Rand von den Objekten. Also die Dinge trifft man heute immer noch. Das heißt, wenn Sie jetzt Standards für die Auflösung von modernen hochauflösenden Fernsehern anschauen, dann treffen Sie solche Abkürzungen wie 720p und 1080i. Und das kleine p und das kleine i sind tatsächlich progressive und interlaced. Das heißt, dass das interlaced sozusagen nur die halbe Zeilenzahl wirklich tatsächlich überträgt. Also das ist einfach eine Geschichte, über die man sich im Klaren sein muss. Das heißt auf Deutsch auch sehr schön Zeilensprungverfahren. Weil wenn man jetzt den Strahl anschaut, einen Elektronenstrahl, der auf der Kathodenstrahlröhre das zeichnet, dann geht der natürlich hier von links nach rechts und muss dann, wenn er am rechten Rand angekommen ist, wieder zurückgehen. Dann hat er sozusagen kleine Sprünge immer und dann, wenn er da unten angekommen ist, hat er einen großen Sprung hier rauf, um wirklich das, dann das zweite Halbbild zu zeichnen sozusagen. Übrigens, wenn Sie sich immer wieder wundern, dass hier als Bildquelle Wikipedia so oft auftaucht, das heißt eigentlich nicht so sehr, dass jetzt die Quelle für die Vorlesung Wikipedia ist. Das hat ein bisschen was mit Urheberrecht zu tun, dass wenn ich irgendwelche Illustrationen hier verwende, dass ich versuche, möglichst die Urheberrechtsverletzungen in Grenzen zu halten. Manchmal kann ich es nicht ganz vermeiden, weil die Sachen ja öffentlich im Netz stehen. Deswegen, wo es vernünftige Illustrationen aus Wikipedia gibt, die unter irgendwelchen oder auch aus anderen Quellen, ich habe dann auch andere Bilder, die öffentlich verfügbar sind, da benutze ich die. Deswegen taucht so oft Wikipedia als Quelle auf. Ja, das klassische Fernsehsignal ist dann natürlich ein elektrotechnisches Signal. Das heißt, Sie haben im Prinzip einen Träger, der moduliert wird. Und da hat man im Prinzip vier Signalanteile, die zusammengefasst werden. Man spricht vom Bildsignal, dem Austastsignal, dem Synchronsignal, dem Farbsynchronsignal. Uns interessiert natürlich vor allem das Bildsignal, was zunächst mal ein reines Schwarz-Weiß-Signal ist. Und das Austastsignal, das ist nur dafür da, diesen Elektronenstrahl entsprechend zu führen, dass der an der richtigen Stelle sozusagen seinen Impuls kriegt, wenn er eine Zeile gezeichnet hat, für den die nächste zu gehen, beziehungsweise ganz am Ende vom Halbbild mit dem zweiten Halbbild zu beginnen. Das ist so ein sägezahnartiger Spannungsverlauf, der damit übertragen wird. Und das Synchronsignal ist wirklich bloß, um sozusagen eine Synchronisierung letztlich der Farbwiedergabe dann auch, aber insbesondere auch das einfach das, wo das Bild anfängt, durch klare Impulse zu geben. Das ist alles eher historisch, aber ab und zu trifft man noch diese Abkürzungen, zum Beispiel F-Bass ist also das komplette Farbsignal und Bass ist das reine Schwarz-Weiß-Signal. Was interessanter ist, ist, wenn man sich mal anschaut, was so ein Fernsehbild eigentlich bedeutet, wenn wir es jetzt einfach mal nach Informationsgehalt so ein bisschen anschauen. Also, in Europa haben wir 25 Bilder pro Sekunde. Ich sage Europa, weil in Europa haben wir immer die Netzfrequenz von 50 Hertz und weil das die Basis unserer elektrischen Geräte ist, hat man auch die Bildwechselrate auf 25 Hertz festgelegt. Bei den US-amerikanischen Systemen, wo die Netzfrequenz 60 Hertz ist, dort hat man eben typischerweise um die 30 Bilder pro Sekunde. Trifft man also wirklich zwei ganz verschiedene Standards. Also 29,9 noch was. Aber gehen wir jetzt mal vom europäischen System aus, 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, wenn Sie also eine Sekunde, also 1000 Millisekunden durch 25 teilen, dann dauert ein Bild zunächst mal 40 Millisekunden. Wir haben 625 Zeilen, das heißt, eine Zeile dauert 64 Mikrosekunden. Da kann man also auch ausrechnen, was die Frequenz ist, in der die Zeilen angezeigt werden. Das sind also ganz beachtliche 15 Kilohertz. Jetzt ist es so, dass der Strahl natürlich auch zurückspringen muss. Das ist im Horizontalen ist das sehr klein, das sind 12 Mikrosekunden. Das passiert aber relativ oft, so oft wie ein Halbbild angezeigt wird, also die Hälfte von 625. Das sind also 3,75 Millisekunden, die allein durch diesen Rücksprung im Kleinen verbraucht werden. Und insbesondere gibt es natürlich noch den großen Rücksprung, der von der unteren Ecke zum Beginn des neuen Halbbilds geht. Der hat 1,6 Millisekunden und das sind, wir wissen ja, wie lange eine Zeile dauert, da oben stand es 64 Mikrosekunden, das sind also 25 Zeilen dauern. Das heißt, für ein ganzes Bild werden durch diesen Rücksprung, nachdem es zwei Halbbilder sind, insgesamt 50 Zeilen dauern, der Gegenwert von 50 Zeilen quasi nur verbraucht, wo nichts Neues angezeigt wird, wo bloß der Bildschirm sozusagen nachglüht, das sind ja phosphoreszierende Stoffe, die da drauf sind, also wirklich Phosphorverbindungen, die nachleuchten, wenn der Strahl vorbeigegangen ist. Das heißt, da ist also 50 Zeilen sozusagen, im Gegenwert von 50 Zeilen wird überhaupt nichts angezeigt, sondern wird bloß dieser Rücksprung und der glüht nach. Das hat insofern eine Bedeutung, als man immer diese Bezeichnung effektiv 575 Zeilen trifft. Also wir haben 625 Zeilen und 50 werden sozusagen, im Gegenwert von 50 wird die Zeit verbraucht für den Rücksprung. Deswegen sagt man, dass man im Schnitt sozusagen 575 Zeilen tatsächlich nutzt. Das ist die eine Sache. Das andere ist, dass diese Lücke sozusagen, diese Austastlücke, von der auch immer wieder mal gesprochen wird, dass die an vielen Stellen benutzt wird, weil die in dieser Zeit, während im Fernsehgerät eigentlich vorgesehen ist, im klassischen analogen Fernsehgerät, dass dieser Strahl zurückspringt, in der sind moderne Geräte unterbeschäftigt und dementsprechend kann man, und auf dem Übertragungskanal muss auch nichts passieren in der Zeit, das heißt, in der Zeit kann man was anderes tun. Und was da passiert ist, dass zum Beispiel Videotext übertragen wird. Das ist genau in dieser Austastlücke, die also für den vertikalen Rücksprung ist, wird das sozusagen übertragen und gespeichert. Wenn man jetzt das Fernsehbild als Pixelbild anschaut, von 625 Zeilen ausgeht, 4 zu 3 Seitenverhältnis, 833 Spalten ergeben sich daraus, dann haben wir in der Größenordnung ein bisschen über 500.000 einzelne Bildelemente. Das heißt, das ist ein halbes Megapixel sozusagen. Das heißt, das Fernsehbild hat eine extrem schwache Auflösung im Vergleich zu dem, was wir jetzt bei den Fotobildern angeschaut haben. Also nicht mehr irgendwelche ganz billigen Handykameras haben so eine schlechte Auflösung. Das heißt erstens mal, dass bei digitalen Videokameras Sensoren mit relativ geringen Pixelzahlen meistens treffen, die sind also bei 800.000 sowas, was völlig ausreicht für das Fernsehbild. Das heißt natürlich auch, dass wenn ich Bewegtbilder aufnehme, die letztlich auf einem Fernseher angezeigt werden, dass ich mich nicht bemühen muss, da die Auflösung besonders hoch zu drehen, wenn ich es mit einer Kamera, mit einer Fotokamera mache zum Beispiel, die auch Bewegtbilder aufnehmen kann. Das heißt, da müssen Sie einfach darüber im Klaren sein, da sind die Bandbreitenanforderungen im Vergleich zum Foto gering, weil das einzelne Bild eine relativ geringe Auflösung hat, aber dafür kommen eben viele sozusagen gleichzeitig oder kurz hintereinander. Ein analoges Farbvideosignal, wenn man das kriegt, dann ist immer nur die Frage, wie kriege ich das denn? Da muss es ja letztlich irgendwie über Leitungen übertragen werden. Und da gibt es auch eine entscheidende Struktur, die man einfach kennen muss, nämlich was ist Komponentenvideo und was ist komposites Video. Letztlich ist das, was über den Funk kommt, ist Composite-Video, das sind alle Signale übertragen, aber in dem Moment, wo man es von einem Gerät zum anderen überträgt, kann man natürlich die Komponenten sauber auseinandernehmen und man spricht von Komponentenvideo immer dann, wenn Signalkomponenten separat übertragen werden. Und da gibt es verschieden viele. Also wenn Sie wirklich extrem höchstwertiges Farbvideo mit separaten Farbkanälen übertragen wollen, das heißt, Sie wollen einen sehr hochwertigen Monitor an irgendein Gerät anschließen, das eben eine anständige Videoquelle ist, dann haben Sie da relativ viele Kabel, die da dran hängen. Nämlich zunächst mal die drei Farbkanäle und ein Synchronsignal für die horizontale Richtung und ein Synchronsignal für die vertikale Richtung. Das heißt, es sind fünf Übertragungskanäle, die Sie brauchen. Das Ding nennt sich dann RGBHV zum Beispiel, also Rot, Grün, Blau, horizontale Synchronisation, vertikale Synchronisation. Und das ist nicht so, dass das irgendwie exotisch ist, das benutzen wir andauernd. Also ich vermute oder hoffe mal, dass dieses Beamerbild auch gerade irgendwie über RGBHV übertragen wird, weil in diesen VGA-Anschlüssen, die ja hier benutzt werden, um den Monitor anzuschließen, das sieht man, da sind ganz viele Pins drin, 15 oder so, davon werden eben die Pins so genutzt, dass man eben Rot, Grün, Blau und HV drin hat. Ein anderer Standard, den Sie bestimmt oft schon in der Hand oder deren Anschlüsse Sie schon oft in der Hand hatten, ist SCART, also dieser Standard, diese großen Stecker, die man benutzt in der analogen Unterhaltungselektronik, um Video und Fernsehen zu verbinden. Auch da ist dieses hochwertige Komponentensignal drin. Das gibt es aber auch separat. Also ich habe, das ist ein urheberrechtlich geschütztes Bild, aber wahrscheinlich nicht so schlimm. so ein Kabel mir mal gesucht, wo man das sehr deutlich sieht. Das ist einfach ein Adapter, da haben Sie hier das VGA und dort wird das in 5 separate Quetschanschlüsse rausgenommen, nämlich rot, schön gefärbt auch, rot, grün, blau und dann noch die beiden Synchronsignale. Also das ist jetzt wirklich hochwertiges Farbvideosignal. Jetzt kann man aber die Anzahl der Komponenten auch ein bisschen reduzieren. Also eine Sache, die interessant ist und auch sehr hochwertiges Signal liefert, ist, dass man auf 3 Komponenten geben, die Synchronsignale dort nicht mehr separat übertragen. Und dort ist es auch üblich, dass diese 3 Komponenten nicht mehr rot, grün, blau sind, sondern dass man ein Signal hat, die Helligkeit, in der auch die Synchronsignale drinstecken, und 2 Kominanzsignale, die, wie man das aus digitalen Medien kennt, die Farbwertdifferenzen von dem Rotanteil zu dem Helligkeits-Y, kann man als Yellow anschauen, und dem Blau zur Helligkeit angeben. Das kann man einfach umrechnen, kriegt jeden RGB-Farbwert, dem entspricht ein bestimmter YCRCB-Farbwert und umgekehrt. Und das ist jetzt schon näher an der Fernsehtechnik dran, weil sie dort eben, ich habe ja vorher dieses über F-Bus geredet, und dort ist es so, dass dieses Y-Signal zusammen mit den Abtaster- und Synchronsignalen sehr ähnlich zu dem BAS-Signal ist, also zu dem klassischen Schwarz-Weiß-Fernsehsignal. Das heißt, Sie haben hier auch die klare Unterscheidung, wer bloß Schwarz-Weiß sehen will, der nimmt sich halt nur das Y, da ist alles drin und dran, was er braucht, um ein Schwarz-Weiß-Bild anzuzeigen. Wer die Farbe haben will, nimmt sich die beiden Farbkanäle dazu. Wer sich an digitale Medien erinnert, wird vielleicht noch Chroma Subsampling kennen. Wenn es dort nicht war oder es nicht mehr weiß, werde ich nachher gleich nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen. Das bedeutet, dass wir schlechtere Auflösungen für die Farbkanäle benutzen als für die Helligkeit. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass man die Helligkeit und die Farbkanäle getrennt hat. Auch kein theoretisches Konstrukt, sondern was das man in der Praxis trifft. Meistens nennt sich das YPBPR, manchmal auch YCBCR. Es ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was wir als YUV kennengelernt haben, aber nicht genau identisch. Das sind einfach Faktoren, wie man es ausrechnet, ein bisschen anders. Also ein konkreter Beweis ist hier einfach von einem Videogerät aus dem Anschluss, aus dem Anschlusspanel hinten ein kleiner Ausschnitt rausfotografiert. Component Video Out heißt, dass es eben schon mal mehrere Kanäle geben muss. Klassisch sind es 3 und Sie sehen hier YPBPR, also wirklich die Helligkeit und die Blaudifferenz und die Rotdifferenz. Also wenn Sie so einen Anschluss sehen, dann wissen Sie jetzt hoffentlich erstens, was das ist, und zweitens sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass das ein sehr hochwertiger Anschluss ist. Das heißt, wenn Sie hohe Qualität haben wollen, dann, und Sie wollen eine analoge, haben eine analoge Übertragung, die Sie da haben, dann sollte man den auswählen. Jetzt kann man es ja weiter runterdrehen. Man kann analoge Farbvideosignale mit 2 Komponenten übertragen. Dort haben wir logischerweise das Luminanzsignal, immer noch so wie vorher. Und jetzt haben wir die Farbdifferenzen aber nicht mehr in 2 Kanälen, sondern wir haben nur noch ein Farbdifferenzsignal. Das nennt sich dann Chrominanzsignal. Also wir haben die Luminanz, die Helligkeit und die Farbigkeit auf dem zweiten Kanal, die Chrominanz. Das bedeutet, dass diese beiden Farbdifferenzen, also Helligkeit, also Gelbdifferenz zu Rot und Gelbdifferenz zu Blau, dass die auf einen Kanal gesteckt werden. Wie gesagt, wir sind jetzt im analogen Bereich, da ist es gar nicht so selbstverständlich, dass ich 2 verschiedene Signale auf den gleichen Träger sozusagen bringen kann. Das geht dadurch, dass man sozusagen die Trägerfrequenz, die ja zunächst mal eine Sinusschwingung ist, in einer bestimmten Frequenz, dass man die um 90 Grad Phasen verschoben nochmal drauf tut, und dann 90 Grad Phasen verschoben ist das genau die Situation, dass wenn das eine Sinussignal ein Maximum hat, dann ist das andere eben gerade auf Null. Das heißt, die beiden weichen sich sozusagen gegenseitig aus, diese beiden Signale, und ich kann beide modulieren, indem ich die Amplitude eben zur Steueramplitudenmodulation gebe, die dem jeweiligen Farbwert entspricht, und kann dann entsprechend die beiden Signale auch wieder rauskriegen. Grob gesagt so, dass das eine Signal die Differenz und das andere die Summe der beiden Signale ist, die ich bekomme. Das heißt, ich habe eine Modulation, mit der ich die beiden da draufstecke. Das, was ich so ansatzweise gerade versucht habe anzudeuten, nennt sich Quadraturamplitudenmodulation. Damit haben wir aber natürlich schon gewisse Überlagerungen zwischen den beiden Farbwertdifferenzen. Das heißt, wir haben eine schlechtere Qualität als mit drei Komponenten. Auch wieder der Praxistest findet man genauso in der Praxis. Ein S-Video ist ein klassischer Standard. Das sind solche Stecker, wie er hier porträtiert ist im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist die Zeichnung für die Anschlüsse und auch ihre Belegung. Man muss sehen, dass eben Y und C im Wesentlichen da drin sind, die separat jeweils Ground, das ist die Erdung, die jeweils ihre eigenen Leitungspaare haben. Das heißt, die werden voneinander elektrisch getrennt, übertragen. Dafür brauchen Sie diese vier Anschlüsse und Sie haben eben wirklich letztlich diese zwei Signalanteile, eben Y und C. Die Stecker trifft man des Öfteren. Hier ist wieder so ein Anschlussfeld von einem Videoverstärker und Sie haben hier bei Video die Auswahl zwischen S-Video und Video. Was übrigens auch ganz interessant ist, dass hier ein Audiofeld daneben ist, weil es sind wirklich reine Videostandards, die wir jetzt haben. Da ist kein Audio mit dabei. Das heißt, wenn Sie bei auch dem hochwertigen Komponentenvideo, das wir vorher hatten, wenn Sie das anschließen, dann kriegen Sie zwar das Bild, aber Sie kriegen natürlich den Ton nicht mit. Da müssen Sie dann separat, hier zum Beispiel der linke und der rechte Kanal, dann separat geführt übertragen. Während zum Beispiel SCART, dieser Anschluss, von dem ich vorher geredet habe, den Ton zusätzlich zu einem hochwertigen Video noch integriert hat. Na, wenn man jetzt diese Auswahl hier hat, S-Video und Video, über das Video links werde ich gleich noch mal reden, das ist eine ganz bescheidene Buchse, da ist nur ein Kanal da, in dem S-Video haben wir zwei Kanäle, die so auch noch eine separate Erde haben, da ist einfach mehr separate Komponenten da, das heißt, das hier ist der höherwertigere Anschluss. Wenn Sie also den was haben, was Sie damit verbinden können, Sie wollen, legen Wert auf Qualität, dann nehmen Sie bitte den S-Video-Anschluss und nicht den Composite-Video-Anschluss, den gelben da daneben. Ja, das ist der letzte, das ist den man natürlich auch in der Praxis sehr häufig trifft. Dort wird wirklich ein Kanal benutzt, in dem das Luminanz- und das Chrominanz-Signal beide übertragen werden. Das entspricht im Wesentlichen dem, was man im analogen Fernsehen hat. Das ist auch Composite-Video, das ist F-Bus-Signal. Dort ist natürlich kein Audio dabei und die Bildqualität ist schon erträglich, aber deutlich schlechter als die Standards, die wir vorher gesehen haben. Und das sind diese Stecker, die man hat, das hat sich eingebürgert, dafür immer gelbe Stecker zu nehmen. Der Standard, der kommt von der RCA, aus irgendwelchen historischen Gründen, da gab es mal eine Firma, die so geheißen hat, wird auch diese Bezeichnung Kinch-Stecker dafür benutzt. Dass sich mehr streitet, wie man das ausspricht, ich denke, Kinch ist das Richtige. Also das sind diese Stecker, die ja auch ganz häufig für Audio verwendet werden, also da haben Sie dann, die hat man vorher gerade gesehen, weiß und rot, für die Audioanschlüsse und auch wenn Sie jetzt hier zum Beispiel im Monitor schauen, im Hörsaal schauen, die Monitoranschlussanlagen, dann findet man hier genau direkt vor mir im Anschlusspanel Video und Videoton, einen gelben Kinch-Anschluss und daneben einen roten, in dem Fall einen schwarzen, aber das ist genau eben die beiden Stereokanäle und ein Signal für ein Gelb für das Video. Das hat man also sehr häufig im Anschluss, muss man aber sehen, dass das eben ja, bescheidene Qualität ist. Ja, von den Fernsehsystemen hier muss man auch nochmal unterscheiden, dass wir natürlich, jetzt hätte ich fast gesagt, ein europäisches und amerikanisches System haben, das ist ein bisschen komplizierter, ich habe danach auch noch eine Folie, wo man das sieht, aber es ist zumindest ein amerikanischer Standard, der in den USA geprägt wurde, vom National Television System Committee, also ein Komitee, das einen Standard geschaffen hat fürs Farbfernsehen. Farbfernsehen war auch in den USA zuerst dran, das heißt, es war der erste Standard. NTSC nennt sich das Ding und hat den Spitznamen Never the Same Color, weil das sehr empfindlich gegen Übertragungsverschiebungen ist, sozusagen gegen Laufzeitprobleme in der Übertragung. Es liegt daran, dass die Farbe, die letztlich angezeigt wird für ein bestimmtes Bildelement, im Prinzip aus der Phasenlage von dem Chrominanzsignal, von einem bestimmten Pegel im Chrominanzsignal relativ zu einem bestimmten Startzeitpunkt, zum sogenannten Burst, liegt. Das heißt, das ist im Prinzip wie ein Zeiger von einer Uhr, der sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt losläuft und wenn er bei 2 angekommen ist, dann ist eine bestimmte Farbe, wenn er bei 3 angekommen ist, ist eine andere Farbe. Jetzt kann es in der Übertragung eben sehr wohl zu Verzögerungen führen, das heißt, dass der Empfänger und der Sender da nicht genau synchron sind und dann wird was anderes angezeigt als der eigentliche Farbton. Deswegen haben klassische, alte, analoge NTSC-Empfänger tatsächlich einen Drehknopf, mit dem man den Hautfarbton einstellen kann. Das heißt, man kann dann, je nachdem, wie die Übertragungsqualität sind, kann man die Farbe sozusagen so hin und her schieben, bis das dann in etwa dem Originalsignal entspricht. Ein großer Durchbruch diesbezüglich war PAL. Das ist von Herrn Bruch in Deutschland entwickelt worden, bei Telefunken war der, glaube ich. Ich habe gleich noch eine Folie, wo ich das ganz kurz erkläre, ich werde zu sehr ins Detail gehen, aber es ist eine schöne, einfach technische Idee. Dadurch, dass man die Richtung dieser Uhr sozusagen umdreht bei jeder zweiten Zeile und den Durchschnitt von zwei Zeilen ausrechnet, kann man die Phasenfehler in der Übertragung sich gegenseitig kompensieren lassen und das PAL-System hat also diese Farbverschiebungen durch Übertragungsfehler nicht. Das ist insofern eine deutlich bessere Bildqualität. Es gibt eine Konkurrenzerfindung aus Frankreich, das SECAM, bei dem das Memoir hier ganz eindeutig vorkommt, ein Speicher. Dort wird sozusagen ähnlich eigentlich auch die Phasenverschiebung ausgetrickst, indem man zwei Zeilen miteinander verrechnet und die vorherige Zeile sich sozusagen merkt und die miteinander kombiniert. Also nochmal so ein bisschen Bildchen, das glaube ich aus dem Webers Buch genommen ist. Diese Phasenkorrektur in PAL. Ich gehe jetzt in den letzten Detail drauf ein, aber man sieht hier da sozusagen, wie der Drehsinn läuft und das abhängig davon, welchen Winkel ich in diesem Kreis habe, ein bestimmter Farbton entsteht. Und dass, wenn eine Verzögerung passiert, also um 30 Grad ist das hier jetzt sozusagen verzögert, dass ich dann einen anderen Farbton habe. Also diese 30 Grad Winkel ist quasi der Fehler im Übertragungsweg. Das ist die eine Zeile 148, die nächste Zeile ist die Zeile 150, weil man ja nur jede zweite Zeile übertragen, wir sind gerade im Geraden. Der Drehsinn ist eigentlich immer noch der gleiche, aber die Farbinterpretation ist eine andere, wie man sieht. Also da läuft da oben zu purpur oder da unten zu purpur. Und wenn wir den gleichen Fehler haben, dann ist das, was wir tatsächlich wirklich ausgeben, ist der um 64 Mikrosekunden, nämlich die eine Zeilendauer verzögert der Durchschnitt der beiden und dort kriegen sie dann eben als Durchschnitt, hier sind es 30 Grad Fehler in der einen Richtung, 30 Grad in der anderen Richtung, kriegen sie im Durchschnitt hier wieder diesen Farbwert, der genau dem Originalfarbwert entspricht. Jetzt habe ich vorher gesagt, Europa und Amerika, so einfach ist es überhaupt nicht. Dieses Bild beschreibt die drei großen Systeme, also NTSC, PAL und SECAM. Sie sehen, NTSC ist in Nordamerika verbreitet, auch ein bisschen in Südamerika, aber da nur ein Teil, das große Teil des Südamerikas haben PAL. Und PAL ist natürlich in Europa weit verbreitet mit einer Ausnahme, nämlich Frankreich, die SECAM haben. Und ganz große Teile auch Asiens haben PAL, also China zum Beispiel hat PAL, insofern ist es überhaupt nicht europäisch in dem Sinn, sondern ein riesiger Markt. Australien hat auch PAL. Aber da gibt es auch wieder in Asien zwei große, also flächenmäßig kleine, aber bevölkerungs- und technologisch gesehen wichtige Flecken, nämlich Japan und Korea vor allem, die tatsächlich wieder das NTSC benutzen. Das ist also ein ziemliches Durcheinander. Da oben gibt es auch diesen ganz großen SECAM-Fleck, weil der gesamte ehemalige Ostblock auf das SECAM-System gesetzt hat. Deswegen ist das also auch in Russland zum Beispiel, darum ist das so groß, dass der gelbe Bereich in Russland im Einsatz. Wobei sich sowas ändern kann, tendenziell ist es so, dass das SECAM ein bisschen am Auslaufen ist und auf PAL umgestellt wird, in immer mehr Ländern wird hier auch angedeutet. Aber die beiden Systeme, NTSC und PAL, werden wir bestimmt auf ganz lange Sicht irgendwie noch treffen. Ja, das war jetzt alles analog, aber trotzdem trifft man diese Begriffe, insofern muss man die schon so ein bisschen wenigstens kennen. Jetzt wird das Ganze digitalisiert und da haben wir natürlich schon mal das Kernproblem, dass wir ganz furchtbar viele Bits brauchen. Also Audio, wenn wir mit 16-Bit auflösen, Abtastfrequenz 44,1 kHz, das die digitale Medien kennen, können das schon immer hören. Jetzt machen wir das Gleiche für Video. Gehen wir davon aus, dass wir 10-Bit Bildwertauflösung haben. Naja, vielleicht mal eine richtig hohe Auflösung wäre 14-Bit, 16.000 Farbwerte mehr, trifft man bei Filmen nicht an, also deutlich weniger eigentlich, als man bei Computermonitoren zum Beispiel typischerweise hat. Dann haben Sie bei, wenn Sie Composite Video als analoges Signal anschauen, haben Sie natürlich eine ganz andere Situation, weil Sie einen bestimmten Farbträger haben, von dem habe ich ja vorher geredet, der auf den diese verschiedenen Signale drauf moduliert werden. Und dieser Träger hat eine Standardfrequenz von 4,43 MHz. Also müssen Sie mindestens 10 MHz nach dem Abtasttheorem mindestens das Doppelte haben. Man nimmt aus Qualitätsgründen typischerweise 17,73, also noch eher das Vierfache, das Doppelte. Wenn wir jetzt 8-Bit, die niedrigste Auflösung, nehmen, dann sind wir schon bei 142 Megabit pro Sekunde, also 1 Gigabyte pro Minute. Das ist gar kein so tolles Video, das ist das Composite-Video, was vorher die schlechteste Qualität war, nur 8-Bit-Auflösung und eben damit eigentlich sehr wenig Farbwerte. Trotzdem haben wir also enorme Speicherplatzmengen. Um das zu reduzieren, ist der einfachste und zunächst mal wirkungsvollste Trick das sogenannte Chroma-Subsampling, bei dem man zwar Verlust in Kauf nimmt, aber ein Verlust, der fast nicht wahrzunehmen ist, nämlich schlechtere Auflösung für das Farbsignal als für die Luminanz. Und wir haben vorher schon gesehen, das sind zwei Farbdifferenzsignale, also das, die Rot- und die Blau-Differenz zum Y-Signal. Und da gibt es diese Abkürzungen, die man vielleicht auch aus digitalen Medien noch kennt. 444 heißt kein Subsampling. Und die gängigen sind 422, 411 und 420. 422 reduziert nur ein bisschen und hat noch eine höhere Qualität. Das heißt, hier haben Sie, wenn Sie es jetzt wirklich auf den Zeilen und Spalten anschauen, haben Sie sozusagen immer abwechselnd ein Pixel mit der vollen Information und eins, wo nur die Helligkeit da ist. Und dementsprechend wird das natürlich wird die Farbe interpoliert dafür, bei der Anzeige, wenn man sie braucht. Damit haben Sie zwei Drittel der Datenrate. Sie können es noch weiter reduzieren, indem Sie sozusagen nur jedes vierte nehmen. Hier ist noch ein bisschen mehr erklärt, als das, was man es vielleicht so direkt aus den Zahlenverhältnissen sieht. Erstens mal ist das 411, jedes vierte Pixel ist das, was bei NTSC-Systemen das verbreitetste ist. Da haben Sie also wirklich schlicht einmal die volle Farbinformation und dann dreimal nur die Luminanz nebeneinander. Bei PAL ist das 420 üblicher, das ist ein bisschen ausgefeilter. Dort sehen Sie, dass hier sozusagen abwechselnd das zunächst mal in zwei Zeilen die Rotdifferenz mit der Luminanz sich abwechselt und dann kommen zwei Zeilen, wo sich die Blaudifferenz damit abwechselt. Damit wird das so ein bisschen über die Fläche gleichmäßig verteilt. Die Datenrate wird damit auch immerhin halbiert. Das hilft also schon eine ganze Menge. Und dann gibt es natürlich jede Menge andere Datenreduktionsverfahren, die man aus digitalen Medien zum Beispiel kennt. Man kann, ähnlich wie bei Bildkompression im JPEG zum Beispiel, kann man eine diskrete Kosinustransformation anwenden, was in vielen Standards benutzt wird auch. Zum Beispiel TV benutzt sowas. Und man kann tatsächlich auch auf die Bewegtbilder eingehen, indem man die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern ausrechnet und nur die Differenz kodiert, indem man sogar Bewegungen versucht, so gut es geht, vorherzusagen, dass in dieser, also sozusagen ein Bild ausrechnet, das bezüglich der Bewegung ansatzweise kompensiert ist und von dem die Differenz bildet. Das ist das, was zum Beispiel in der MPEG-Standardfamilie benutzt wird. MPEG 2 und MPEG 4 spielen im digitalen Video eine sehr große Rolle. Allerdings muss man sagen, dass diese Interframe-Kodierung lästig ist, wenn man Videoschnitt macht, weil sie dort diese Frames, die da vorkommen, nicht wirklich verwenden können, also die sogenannten I, B und P Frames, weil die ja zum Teil bloß Differenzbilder sind. Das heißt, das muss wieder in richtige Einzelframes umgerechnet werden, bevor man Videoschnitt machen kann. Ja, jetzt habe ich vorher schon so viel erzählt über analoge Signale. Jetzt gibt es natürlich auch digitale Signale, die hochwertiges Video übertragen. Vielleicht der Standard, das hochwertige digitale Komponentensignal, nennt sich nach dem CCIR-Standard 601 oder wird auch manchmal als D1 bezeichnet. Das ist ein Signal, das auch sowohl mit PAL als auch mit NTSC kompatibel ist. Wir haben eine Abtastfrequenz für das Luminanzsignal von 13,5 MHz und 720 Abtastwerte je Zeile, egal ob das jetzt PAL oder NTSC. Und das bedeutet, Sie haben also 720 Luminanzwerte und 2x 360 Farbwerte, wenn wir also jetzt 422 Kommasubsampling annehmen. Sie haben 576 Bildzeilen, das heißt, Sie haben, wenn Sie das miteinander multiplizieren, 829.440 Samples für ein Vollbild. Und die Datenrate, die sich daraus ergibt, wir haben eine Abtastrate 13,5 MHz, kommt man bei 8-Bit Bildwertauflösung auf 216 Megabit pro Sekunde. Also immer, noch mehr natürlich als vorher, aber damit haben Sie tatsächlich dann eben das Y, CB und CR getrennt als Komponenten unbeeinflusst voneinander zur Verfügung. Das ist also sozusagen der Videostandard, den man anstreben würde. Man kann es ein bisschen reduzieren, wenn Sie stärkeres Subsampling machen, kommen Sie auf 162 Megabit pro Sekunde. Und dafür, für diesen D1-Videostandard, gibt es auch physikalische Schnittstellen, das Serial Digital Interface SDI zum Beispiel. Was aber jetzt natürlich was ist, das man vorwiegend in der Studiotechnik trifft. Wenn Sie digitales Video im Heimbereich oder im Bürobereich suchen, dann haben Sie natürlich mit ganz anderen Anschlüssen zu tun. Sie kennen ja den analogen Anschluss, den haben wir vorher schon gehabt, das VGA, 15-Pin, dieses Gebilde, wie es auch hier zum Beispiel gerade benutzt wird. Für Computermonitore ist eigentlich der aktuelle Standard, schon fast wieder dabei zu veralten, das DVI, das Digital Visual Interface. Wenn Sie das hier anschauen, die Konstellation, die an dem Rechner hier ist, dann ist tatsächlich so, dass hier ein DVI-Anschluss, ein digitaler Anschluss da ist und über einen einfachen Steckeradapter wird hier das analoge VGA-Signal rausgeholt. Das liegt daran, dass das ein sogenanntes DVI-I ist, ein DVI, das integriert ist zwischen dem digitalen und dem analogen Signal. Das heißt, Sie haben beide Signale, das analoge und das digitale, drin. So schauen diese Stecker aus. Hier ist der digitale Bereich mit den vielen kleinen Anschlüssen und hier sind nochmal, haben Sie ein VGA-Signal, das also ungefähr dem S-Video entspricht, also zwei Komponenten haben Sie hier auf den Anschlüssen C1 bis C4. Sie können im Prinzip oft schon an dem Stecker sehen, ob die Dinger da sind oder nicht, je nachdem, wird analog unterstützt oder nicht. Wenn die nicht da sind, dann spricht man von DVI-D. Also das ist der Standard, den man an modernen Geräten häufig trifft. Er ist schon wieder dabei, abgelöst zu werden. Also der nächste Standard, der momentan bei modernen Geräten eingesetzt wird, ist der sogenannte DisplayPort. Wenn Sie jetzt Fernsehmonitore anschauen, dann gibt es ein Geschwister sozusagen zu dem DVI-Standard. Das ist, kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie modernen Fernseher haben, auch das HDMI, High Definition Multimedia Interface. Das ist tatsächlich das Gleiche, ist elektrisch wie DVI, aber insbesondere den Kopierschutzmechanismus und eine Verschlüsselung enthält. Ja?
Mich hat es interessiert, ob der DisplayPort jetzt auch schon an anderen Geräten dran ist, außer am MacBook, weil das ist das Einzige, wo ich das bisher gesehen habe.
Das bin ich jetzt ein bisschen überfragt, da müssen Sie die Hersteller fragen. Also ich denke, dass... Ja, ich denke, dass auch Intel sich dem angeschlossen hat, insofern. Ja?
Also bei Monitoren weiß ich jetzt nicht genau, was die neueren Grafikkarten am meisten Displayport anbieten.
Also man muss generell sagen, dass das immer so eine Glückssache ist. Ich werde da auch Beispiele noch haben in der nächsten Vorlesung mit diesen Interface-Standards. Die Hersteller versuchen das, also manche Hersteller zumindest versuchen das voranzutreiben und Apple hat eigentlich eine Geschichte, dass sie eigentlich immer versucht haben, die neuesten Anschlüsse einzuführen, manchmal geht es aber auch schief. Also ein klassisches Beispiel, wo Apple eben lange dran gearbeitet hat, habe ich in der nächsten Vorlesung noch drin, ist FireWire, was immer noch so ein bisschen gefördert wird von Apple, aber jetzt eigentlich von Thunderbolt abgelöst. Und FireWire war ein Standard, der so mäßig von anderen Herstellern unterstützt wurde. Also im Videobereich tatsächlich, der iLink und solchen Namen, aber ansonsten ist das ziemlich dahingedümpelt und ist von den USB, von den schnellen USB-Standards ziemlich abgelöst worden. Und insofern hat so ein Hersteller natürlich immer ein Risiko, wenn er einen neuen Standard einsetzt, kann es passieren, dass das dann bei dem einzelnen Hersteller sozusagen bleibt und irgendwann wieder damit aus dem Markt gehen muss. Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Also, aber ich kann gern für die nächste Vorlesung nochmal nachschauen und das nachliefern, die Differenz. Weil das interessiert mich selber, sollte man eigentlich an der Stelle auch. zu tun. Irgendwo in irgendwelchen Folien habe ich das auch mal aufgeschlüsselt, aber ich glaube, ich bin heute nicht dabei. Mhm. Okay, also das ist zumindest ein Bild von dem DisplayPort habe ich dabei dort unten. Das ist der Anschluss von dem DisplayPort. Ja, vorher habe ich über Fernsehsysteme gesprochen, da gibt es natürlich auch im digitalen Bereich verschiedene Standards. Wir kennen vor allem das DVB. Das ist ein Industriekonsortium, in dem Rundfunksender und Hersteller sich zusammengeschlossen haben. dvb.org, kann man da auch einiges drüber nachlesen. Die Familie kennt inzwischen wahrscheinlich fast jeder, weil es im DVB-T der einzige noch terrestrisch unterstützte Fernsehstandard bei uns ist. Das heißt, sie können nicht mehr analog vom Fernsehturm ihr Signal empfangen, sondern nur noch mit dem DVB-T digital. Und über Kabel und Satellit gibt es diese DVB-C und S und es gibt auch noch mobile Versionen, insbesondere DVB-H, was gedacht ist für den Empfang in mobilen Geräten, Handhelds, die es auch in Bewegung sind. DVB-T ist für mobile Geräte, die man portiert, aber dann eigentlich nicht, da wo man es anschaut, nicht mehr groß bewegt. Übrigens noch ein anderer Standard, Multimedia Home Plattform wird auch von diesem DVB-Konsortium betrieben. Was wichtig ist, ist, dass das bei Weitem nicht der einzige Standard ist. Da gibt es jetzt wieder so eine ähnliche Landkarte wie vorher, die aber ein bisschen anders ausschaut. Sie sehen, dass hier das DVB in Europa schon absolut dominiert, aber dass die USA eben wieder einen komplett, und Kanada einen komplett anderen Standard haben, nämlich das ATSC. Und dass es noch weitere Standards gibt, zum Beispiel das ISDB oder auch ein sehr DVB-ähnliches, aber doch anderes System, das DMB, also auch da ist noch nicht so wirklich klar, was der Standard sein wird, oder die Landschaft im wahrsten Sinne des Wortes Landschaft von Standards sein wird, mit denen wir auf die Dauer zu tun haben. Technisch ist natürlich auch noch ein Thema Standardfernsehen und High-Definition-Fernsehen. Ich habe jetzt immer von 4:3 und 576 Zeilen geredet. High-Definition-Fernsehen hat 1080 Zeilen, 720 wird auch schon als HDTV bezeichnet, was jetzt, wenn man auf die physiologischen Eigenschaften zurückgeht, ungefähr den Blickwinkel verdoppelt. Das kann ich auf der dreifachen Bildhöhe sozusagen wahrnehmen, dafür ist ausgelegt und damit habe ich also auch für relativ große Monitore einen vernünftigen Betrachtungsabstand in einem Wohnzimmer. Formatwechsel auf 16:9 ist auch schon eine ganze Zeit her, aber die Bilder werden immer breiter. Und damit haben wir immer stärker eine Annäherung an die Kinobedingungen, so etwas wie ein Heimkino. Das HDTV ist ein ganz komisches, historisch was ganz komisches, das ist eine europäische Initiative in den 90er Jahren gewesen. Die EU hat in Forschungsprojekten und Entwicklungsprojekten wirklich Steuergeld investiert, um den High Definition Fernsehstandard zu definieren. Dann ist aber in Europa eigentlich gar nichts weiter passiert. In den USA ist es aber so, dass die Kabelfernsehsender versucht haben, sich abzusetzen vom terrestrischen Empfang. Und dementsprechend angefangen haben, höhere Auflösungen sozusagen als Marktdifferenzierung zu verkaufen. Und dementsprechend hat sich dann über den Markt in den USA eigentlich das High-Definition-Fernsehen zuerst mal etabliert. Und erst seit 2000 oder so geht es in Europa langsam los, dass hochauflösendes Fernsehen eine Rolle spielt. Und Sie wissen ja, 2010 ist quasi mit einem staatlichen, von der EU verordneten Umstieg sind die öffentlichen Sender jetzt gezwungen, HDTV auszustrahlen. Aber man merkt schon noch an so Dingen, wie sich zum Beispiel die Privatsender da anstellen, die extra Geld dafür kassieren, dass man HDTV kriegt, dass das durchaus noch so Widerstände hat. Terrestrisch ist es jetzt so, dass wir nur noch DVB-T kriegen, also rein digital. Dort wird nach MPEG-2 kodiert. HDTV, also auf hochauflösendes Fernsehen, kriegen Sie von der normalen Antenne vom Funkmast nicht, wegen der Bandbreiten. Bei Satelliten und Kabel gibt es zunehmend DVB-S und DVB-C. Dort wird MPEG-4 ausgestrahlt. Allerdings wird MPEG-4 als Kodierung benutzt. Allerdings ist es auch momentan so, dass es eine relativ schwache Qualität ist. Also 720p oder 1080 Interlaced. Die volle HDTV-Qualität 1080p mit 25 Bildern oder sogar 1080p mit 50. Die gibt es einfach in der Ausstrahlung überhaupt nicht, weder über Satellit noch über Kabel. Insofern, rein dafür wird es sich gar nicht lohnen, in Full-HD-Fernseher zu investieren. Ja, jetzt mal von diesen ganzen Fernsehgeschichten weg zum Video. Es gibt verschiedene Arten von Videokameras. Also die meisten, die Sie so kennen, sind eigentlich zwei Geräte in einem. Deswegen heißen die auch Camcorder. Das ist eine Kamera mit einem Recorder. Das heißt, die speichert lokal das Signal. Wenn Sie in ein Fernsehstudio schauen, dann ist es da überhaupt nicht so, dass die mit Camcordern arbeiten. Die arbeiten mit Camcordern nur, wenn sie irgendwie auf Reportagen unterwegs sind. Im Fernsehstudio sieht man ja manchmal diese Kameras rumfahren. Da geht immer hinten ein dickes Kabel raus oder nach oben irgendwo weg. Das heißt, die Aufzeichnung passiert separat und das ist wirklich eine reine Kamera. Insofern ist das bei Video durchaus zunächst mal ein eigener Bautyp sozusagen, Camcorder. Generell ist eine Videokamera im Prinzip wie eine Filmkamera. Über Filmkameras erzähle ich später noch ein bisschen was. Grundprinzip ist schon so ähnlich auch wie eine Fotokamera. Ich habe einen Bildwandler drin. Diese Bildwandler gab es auch schon analog. Das heißt, es waren im Prinzip Geräte, bei denen ich mit einem Elektronenstrahl, genauso wie ich ein Fernsehbild anzeigen kann, ein Bild auslesen kann, das Bild also auf die Wattscheibe fällt und ich kann durch den Elektronenstrahl sozusagen durch den abfließenden Strom kann ich feststellen, wie stark geladen die einzelne Stelle ist und konnte das also analog auch schon sozusagen in elektrisches Signal verwandeln. Die digitalen Bildwandler sind natürlich CCD oder CMOS-Bildwandler, wobei auch da wieder bei den Videokameras die Frage ist, die ganz hochwertigen haben einen mechanischen Verschluss wie eine Filmkamera, nämlich eine Flügelblende ist in dem Fall, also das ist, macht natürlich nicht einen Verschluss auf und zu, sondern das ist eine Kreisbewegung, eine Flügelblende, die da davor läuft. Die billigen, einfachen, aber durchaus inzwischen schon recht hochwertigen, machen das elektronisch, wie man das auch schon angeschaut hat. Okay, so Videokameras können ganz verschieden daherkommen. Ich habe jetzt mal hier drei Bilder für Kameras in verschiedenen Preisklassen. Das oben ist also eine richtige Profikamera, das ist eine semi-professionelle und das ist so der obere Rand vom sagen wir Amateurbereich. Die unterscheiden sich unter anderem in natürlich wieder mal der Sensorgröße. Das heißt, sie haben Sensoren verschiedener Größe. Hier sind drei Standard- oder drei weit verbreitete Größen, die auch in Zoll bezeichnet, wobei das nicht direkt die Sensorgröße selber sein muss, sind da mal angegeben. Es gibt natürlich andere Eigenschaften auch noch. Also zum Beispiel ist eine wichtige Eigenschaft von einer Profikamera, dass ich Wechseloptik habe. Was bei den normalen Videokameras, auch bei denen, die sie im Praktikum verwenden, nicht hat, sondern mit einem relativ weitreichenden Zoom arbeitet. Was man häufig macht, ist, dass man bei Videokameras zur Erhöhung der Auflösung nicht mit einem Sensor, sondern mit drei Sensoren arbeitet, wo das Licht sozusagen gesplittet wird in die drei Farbanteile. Das sind dann drei CCDs. So häufig ist bei so einer Kamera ist das so das Gängige. Ein Standard, den man immer wieder trifft und den man kennen sollte in dem Bereich, ist der sogenannte DV-Standard. So, Camcorder, insbesondere im Heimbereich, haben eine lange Geschichte verschiedenster Standards, über die man ganz lang auch noch mal reden kann. Nämlich VHS zum Beispiel und die qualitätsverbesserte Version SVHS, VSC, Video 8, High 8. Ich werde über die in der nächsten Vorlesung auch bei der Bandaufzeichnung noch mal ein bisschen mehr erzählen. Im digitalen Bereich hat es auch am Anfang noch eine Vielfalt gegeben, aber es hat sich inzwischen eigentlich ganz stark auf diesen einen Standard DV beschränkt. Das ist eine interessante Standardfamilie, weil es eine Familie, wie gesagt, von Formaten ist, wo man bis in semi-professionelle Qualität kommt. Es gibt verschiedene Varianten davon. Es gibt professionelle Varianten, die heißen zum Beispiel DVC Pro oder DV Cam. Und es gibt für den Heimbereich die Mini-DV-Version davon, die mit kleinen Kassetten arbeitet. Es sind generell so zwei Kassettengrößen, eine kleine und eine große, unterstützt. Wenn man technisch reinschaut, ist es so, dass sie tatsächlich in dem Fall mit einer relativ starken DCT-Kompression arbeiten. Es passiert natürlich Chroma-Subsampling, aber es passiert auch mit DCT-Kompression, also wie bei JPEG, dass die hohen Bildfrequenzen ausgerechnet werden und weggerundet. Damit erreicht man eine verlustbehaftete Kompression von 5 zu 1 ungefähr und kommt auf 25 Megabit pro Sekunde, was so gerade eine Bitrate ist, die vernünftig zu handhaben ist technisch, insbesondere, ich habe ja vorher gerade Firewire erwähnt, IEEE 1394. Das ist eigentlich ein Peripheriestandard für Computersysteme, den unter anderem Apple stark gefördert hat. Der läuft sehr häufig unter dem Namen iLink, so hat Sony mal getauft. Und den kann ich sehr gut benutzen, um auch über die einfachste Version davon so ein Signal zu übertragen. Das heißt, wenn Sie irgendwo mal DV in out finden, dann ist es letztlich immer ein Firewire-Anschluss. Und mit diesem DV-Standard haben wir schon seit vielen Jahren immerhin die Möglichkeit, dass mit relativ kleinen erschwinglichen Bandgrößen, relativ erschwinglichen Kamerapreisen, irgendwie in der 1000 oder mehrere 1000 Euro Region, man wirklich auf Qualität kommt, die im Prinzip, muss ich vorsichtig sein, fast sendereif ist. Also wenn sich jetzt professionelle Kameraleute natürlich furchtbar darüber aufregen, Sendereife geht natürlich nur mit wirklich guten Kameras, aber trotzdem werden Sie es feststellen im Praktikum, dass es erstaunlich ist, welche Qualität man mit kleinen Rekordern erreicht. Die Trends, die man so hat, ist einerseits natürlich Full HD. Dann wird sehr oft inzwischen im MPEG-Format abgespeichert, wobei MPEG ja nicht unbedingt heißen muss, dass man die Prädiktion von einem Bild zum anderen benutzt. Es wird oft auch ein MPEG genommen, bei dem einfach bloß immer die vollen Frames abgespeichert werden, keine Differenzframes. Und ganz wichtiger Trend ist, dass wir auf diesen SD-Speicherkartenfamilie, also SDHC zum Beispiel, oder SDXC abspeichern oder bei Sony natürlich auf Memory Sticks. Moderne Kameras werden dadurch natürlich nochmal ein Stück kleiner, weil sie eben die ganze Mechanik für das Bandlaufwerk nicht mehr haben, sondern alles auf eine Speicherkarte ablegen. Das ist so das, was im Moment gerade passiert. Ein Problem ist natürlich, wenn wir ein analoges Signal haben, wie vorher, brauchen ein digitales oder umgekehrt, dass man umwandeln muss dazwischen, Video umwandeln muss dazwischen. Das geht ja nun nur irgendwie elektrotechnisch. Sie haben ja wirklich ein Kabel, auf wie wir es vorher gesehen haben, zum Beispiel Composite Video ankommt. Ja, gehen wir es mal systematisch an. Also wenn ich ein analoges Signal habe und das digitalisieren will, dann brauche ich im Prinzip eine Hardware-Lösung. Das kann zum Beispiel eine Videoschnittkarte, also eine Videokarte für einen Rechner, kann das anbieten, dass ich dort analog anschließen kann und eine Digitalisierung dort eingebaut ist. Oder manchmal spricht man von Breakout-Boxen, das sind wirklich separate Kisten, die ich über USB oder Firewire oder so an meinen Rechner anschließen kann und die dann die analogen Anschlüsse bereitstellen und den Analog-Digital-Wandler. Ein kleiner Ausblick darauf, wie das dann bei Film ist, dort muss natürlich das Filmbild wirklich das im Prinzip das Zelluloid sozusagen abtasten. Das geht oft punktweise, indem man wirklich einen Punkt nach dem anderen nimmt oder eben auch mit modernen Geräten, wenn die wirklich gescannt sozusagen, zeilenweise, sogar bildweise alles auf einmal. Das ist ein eigener Spezialbereich, also Telesyn ist zum Beispiel ein Markenname in dem Bereich, der eine unangenehme Berühmtheit auch dadurch gekriegt hat, dass Raubkopien damit sehr gerne gemacht werden von analogen Signalen und die digital im Netz verbreitet. Wenn ich das andere Problem habe, digital nach analog, kann ich ja auch brauchen, zum Beispiel einen TV-Monitor oder ich will es auf ein analoges Videoband geben, ich will es auf einen richtigen Film ausbelichten, den man dann mit analogen Geräten anschaut. Das teuerste ist natürlich ein richtig professioneller Filmbelichter, die gibt es auch, Laserbelichter, also die Firma Arri, die gleich hier um die Ecke ist, ist da auch ziemlich, ich weiß nicht, marktführend, aber ziemlich weit voraus. Wenn Sie selber das praktische Problem haben und Sie haben keine solche Breakout-Box, die das natürlich auch in der anderen Richtung nochmal unterstützt, dann gibt es einen Trick, den ich Ihnen schon verraten will. Wenn Sie ein bisschen einen besseren digitalen Camcorder haben, dann haben die oft einen digitalen und einen analogen Ein- und Ausgang. Die Hersteller lassen sich da meistens extra dafür bezahlen, aber es gibt doch viele, die das haben. Und also das wäre jetzt so eine Breakout-Box, an der man das eben wirklich sieht, wo der analoge Anschluss dran ist und ein digitaler. Sie können aber das Gleiche auch simulieren, indem Sie tatsächlich eine Videocamcorder nehmen. Hier wird also der analoge Anschluss, wie Sie sehen, mit Composite Video und dem Audiosignal dazu gemacht. Und der digitale Anschluss zum Beispiel bei Firewire, das iLink. Und dann können Sie typischerweise in beiden Richtungen den Camcorder sozusagen benutzen, um das digitale TV-Signal über das iLink zu kriegen, was wir im Rechner verarbeiten können, und das analoge Signal hier, das Composite-Video. Da kann man sich dann so schöne Konfigurationen aufbauen mit einem alten VHS-Videorekorder und einem digitalen Camcorder und einem PC dahinter, wenn man irgendwelche solchen Probleme tatsächlich hat, dass man Quellen digitalisieren muss. Das geht nicht so sehr um diesen Trick, sondern es geht ein bisschen auch darum, Ihnen nochmal klarzumachen, dass es nicht schadet, sich das mal gründlich zu überlegen, was denn jetzt sozusagen die einzelnen Standards sind. Was ist denn Composite Video, was ist Component Video, was ist das Grundprinzip, wo ist es denn überhaupt digital, wo ist es analog, was brauche ich da? Wenn man das mal verstanden hat, dann die technische Lösung zu finden, ist dann in der Regel gar nicht mehr so furchtbar kompliziert. Darum versuche ich auch eher die Prinzipien zu erklären. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo ein sehr schöner Einschnitt in der Vorlesung ist, weil es jetzt um was ganz anderes geht, nämlich um die Produktion von Videomaterial. Dann kann man an der Stelle auch die Pause machen. Die Hörsaaluhr ist wieder der Maßstab. Um 10:50 auf der Hörsaaluhr mache ich hier wieder weiter. Bis gleich. So, wie gesagt, ein ganz neues Thema, Produktion und Gestaltung von Videomaterial. Sie sehen hier auch andere Bücher als vorher. Das sind Bücher, die so ein bisschen einführen, wie der Name sagt, in die Videofilmproduktion oder auch in den Videoschnitt. Ein Buch, das da in der Mitte sozusagen steht, das hat einen ganz eigenartigen Titel, Geheimnisse der Filmgestaltung. Das klingt vielversprechend. Und ich muss sagen, ich finde das Buch auch tatsächlich ausgesprochen interessant. Und Geheimnisse sind es vielleicht nicht, die da preisgegeben werden, aber es ist eine sehr schöne Einführung für jemand, der zunächst mal mit Film nichts zu tun hat, darin, was denn so Grundtechniken sind, wie man den Film überhaupt aufbauen kann. Was ist denn Filmproduktion überhaupt? Das sind ja ganz viele Dinge. Sie werden jetzt ja im Praktikum den Film produzieren müssen. Manche Schritte machen sie nicht. Produktionsplanung heißt zum Beispiel ein Storyboard zu haben, ein Drehbuch zu haben, eine Kalkulation zu haben, Schauspieler zu haben, das Casting. Davon ist ein großer Teil in Ihrem Fall vorweg gemacht. Sie kriegen im Prinzip ein fertiges Storyboard. Kalkulation ist insofern kein Problem, als die Kosten, unsere Kosten von der Uni getragen werden und Ihre Arbeit ist umsonst sozusagen. Das ist also in unserem Fall kein Thema, aber wenn Sie jetzt einen Film eben drehen, bei dem Sie zum Beispiel Schauspieler beschäftigen wollen, dann haben Sie natürlich schon das Problem, wie finanzieren wir denn das Ganze? Dann die Aufnahme, das ist das, wo wir einsteigen, Studioaufnahmen und Außenaufnahmen. Typischerweise ist es so, dass die Aufnahme, wenn sie passiert, nicht so passiert, dass der Film der Reihe nach einfach, wie die Szenen kommen, aufgenommen wird, sondern man muss sich ja auf verschiedene unveränderliche oder nicht beeinflussbare Umstände einstellen. Zum Beispiel das Wetter. Sie haben eine Szene, die bei schönem Wetter spielen soll und es regnet. Also müssen Sie die Szene dann eben erst dann machen, wenn das Wetter wieder entsprechend ist. Was bei manchen Filmen tatsächlich ein richtiges Problem ist, dass die auf eine bestimmte Wetterlage warten müssen oder dass ihnen ein Wintereinbruch irgendwie alles kaputt macht. Schauspieler ist natürlich in Ihrem Fall nicht so sehr das Problem, aber wenn bestimmte Schauspieler eben nur zu bestimmten Tagen zur Verfügung hat, werden die Szenen natürlich genau dann gedreht, wenn man die da hat. Das heißt, die Aufnahme passiert nicht in der Abspielreihenfolge. Wenn das ganze Material im Kasten ist, kommt die Postproduktion, was im Wesentlichen Filmschnitt bedeutet. Das werden Sie auch machen, digitalen Filmschnitt. Compositing spielt bei Ihnen keine Rolle. Das wird sozusagen zusammengebaut zu den Kopien, die man dann ausliefern kann. Und dort ist auch die Farbnachbearbeitung, was bei Ihnen aber sehr wohl eine Rolle spielt, die eigentlich, müsste man sagen, zwischen Filmschnitt und Compositing oder eigentlich in den Filmschnitt integriert passiert, nämlich irgendwelche Effekte, Tricks, Animationen, die müssen natürlich in dieser Nachbearbeitung mit rein. Und da haben wir uns ja ein Drehbuch gesucht, in dem Sie diesbezüglich eben auch was zu tun haben. Auch das passiert heutzutage natürlich fast nur noch digital. Ja, ein Storyboard kriegen Sie vorgegeben. Das kann verschieden kompliziert sein. Also das ist ein ganz kleines, einfaches Storyboard aus einer historisch für uns ganz interessanten kleinen Produktion. Aber soll nur andeuten, sie haben typischerweise Zeichnungen, die sehr, sehr skizzenhaft sein können und vor allem eben Beschreibung der einzelnen Szenen als durch Stichworte. Hier wird eben ganz bewusst auch nochmal gezeigt, wo sich was verändert, was sich nach oben bewegt, nach unten bewegt, durch Pfeile. Die Figuren sind hier ganz einfache Strichmännchen. Das kann man natürlich noch komplizierter machen, indem man entsprechende Programme entweder besser zeichnen kann oder entsprechende Programme benutzt, die einem da helfen. Also zum Beispiel Poser oder so wären Animationsprogramme, wo sie Figuren wirklich in bestimmte Positionen bringen können, eben in Posen und davon dann Bilder machen. Vielleicht ein paar Begriffe noch schnell, bevor wir dann in die Filmerei wirklich einsteigen. Exposé ist eine ganz kurze Inhaltsbeschreibung, das sind also vielleicht ein paar Seiten nur, wo man sozusagen das ungefähr die Idee beurteilen kann. Ein Treatment ist schon eine relativ genaue Beschreibung von dem ganzen Film, wo es also die einzelnen komplexen Sequenzen, die Begriffe führe ich gleich nochmal ein, beschreiben, also grob gesagt 50 Seiten für einen Spielfilm. Und das Drehbuch ist wirklich so, dass sie im Prinzip den Film komplett beschreiben, dass der auch normalerweise danach gedreht wird, wirklich. Und gut, es gibt natürlich Änderungen im Drehbuch gelegentlich, aber das ist eigentlich nicht der Normalfall. Dort hat man einen Teil, der das Bild beschreibt, einen Teil, der den Ton beschreibt. Und das wird wie beim Schauspiel, gibt es richtige Akte. Und das ist natürlich auch die wichtigste Basis für die Produktion, weil man natürlich alles, was in dem Drehbuch drin ist, entsprechend irgendwie markieren muss oder wissen muss, dass man das schon gedreht hat. Ja, ich habe gerade von Komplexen und Sequenzen und Einstellungen gesprochen. Also ein Film besteht aus Komplexen, ein Komplex besteht aus Sequenzen und die kleinste Einheit, die sie tatsächlich filmen, sind die Einstellungen. Allerdings die kleinste Einheit sozusagen, die Szene quasi, die sie gestalterisch haben, ist die Sequenz, die möglicherweise eben aus verschiedenen Einstellungen bestehen kann, weil sie zum Beispiel irgendwas zur Einführung im Detail aufnehmen und dann schneiden auf zum Beispiel zwei Leute, die sich unterhalten oder so, und das kann eine Sequenz, die dramaturgisch eben wirklich oder dramatisch wirklich eine Einheit ist, verschmolzen werden. Ja, wenn wir jetzt an die Aufnahme denken, im Prinzip ist es so, dass sie bei der Aufnahme eigentlich nur Material liefern. Der Film entsteht beim Schnitt, bei der Montage. Das heißt, dass Sie im Prinzip auch daran denken sollten, von vornherein, von der Grundeinstellung her, wir bauen uns einen Kasten von Dingen auf, aus denen wir nachher unser Material rausnehmen können. Und es könnte ja durchaus sein, dass es zum Beispiel Alternativen gibt, dass man sagt, man kann eine Szene so oder so machen. Dann spricht überhaupt nichts dagegen, beide Alternativen aufzunehmen. Generell einfach lieber zu viel als zu wenig, weil wenn Sie hinterher beim Schnitt dastehen und sagen, Ihnen fehlt irgendwas, dann ist es ganz schwierig, das nachzuproduzieren, bei der Aufnahme nochmal was zusätzlich zu machen, nochmal eine Totale von dem ganzen Raum, wenn Sie bei der Außenaufnahme sind, einfach nochmal irgendwelche atmosphärischen Dinge mit aufzunehmen, das kostet Sie im Moment nicht viel und hinterher sind Sie unter Umständen total froh, wenn Sie daraus noch irgendwas mit reinschneiden können. Der Bildausschnitt, über den habe ich schon geredet, kam jetzt auch so ein bisschen vor, kann eben zum Beispiel sehr sinnvoll sein, dass Sie mehrere Bildausschnitte wählen, gerade um zusätzliches Material vielleicht für noch Varianten zu haben, die Sie beim Schnitt machen. Aber ansonsten habe ich die ja schon mal durchgespielt, von der Totalen über die Halbtotale bis in die Nahaufnahme und sogar eine Detailaufnahme rein. Über Bildkomposition haben wir uns auch unterhalten, das ist nicht anders als im Foto. Also, dass eben Bewegung wirklich passiert in dem Bild, also was natürlich zum Beispiel bei der Unterscheidung statisch-dynamisch noch einen entscheidenden Unterschied macht. Und was auch interessant ist, dass Sie natürlich beim Film, dadurch, dass Sie schneiden, mehrere verschiedene Kamerapositionen des gleichen Vorgangs haben können. Das heißt, Sie können zum Beispiel zwei Schauspieler haben, die irgendwas spielen und Sie können gleichzeitig mit einer Kamera die als Halbtotale aufnehmen und gleichzeitig ins Detail gehen und eine Nahaufnahme machen. Und zwar zum gleichen Zeitpunkt mit mehreren Kameras und das dann zusammenschneiden. Das ist, was man beim Foto sich in dem Sinn nicht so richtig vorstellen kann. was man bei der Aufnahme natürlich auch berücksichtigen muss, weil wenn Sie wirklich die gleiche Szenerie in zwei verschiedenen Kamerapositionen wollen, dann müssen Sie halt auch die zwei Kameras haben, daran denken, die entsprechend auch synchron auszulösen und so weiter. Was ein ganz wichtiges Thema ist, sind die Veränderungen des Bildausschnitts. Also der Bildausschnitt beim Foto ist ja einmal festgelegt, ist einfach. Beim Film ist es so oder beim Video, dass der Bildausschnitt sich ja verändert. Und das Häufigste, was Sie dort machen, ist, dass Sie einen sogenannten Schwenk machen. Das heißt, Sie halten die Kamera auf ein Objekt, zum Beispiel hier ist irgendwie ein Objekt, das wir filmen wollen, und dann geht es da drüben weiter, Sie halten das auf das Objekt, schwenken hier rüber und dann diese Zielperspektive. Dabei ist schon mal ganz wichtig, erstens, dass es eine Ruhephase am Anfang und am Ende gibt, dass nicht einfach bloß zack hier rüber und dann ist schon wieder aus, sondern dass man tatsächlich zuerst mal in Ruhe das Startobjekt hat, dass es auch eine vernünftige Beschleunigung und wieder Abbremsen gibt, eine Ruhephase am Ende. Das ist alles gar nicht so einfach, das Freihand zu machen, deswegen ist es für Schwenks sehr empfehlenswert, dass man mit einem Stativ arbeitet, mit einem entsprechenden Videokopf, bei dem man dann auch die Reibung einstellen kann. Da hat man so einen Hebel hinten dran, mit dem man das schön fein steuern kann. Sollte man sowas nicht haben, ein Stativ, und trotzdem ganz viele Schwenks machen müssen, gibt es auch Tricks, mit denen man ganz verschiedene technische Tricks, mit denen man die Kamera ruhig halten kann. Diverse Geräte mit einem Pendel, das man unten dran hängt, mit irgendwelchen Gerüsten, die man sich irgendwie an die Schultern schnallt, wo die Kamera dran ist. Da gibt es also die verschiedensten Systeme, die sich Steadicam nennen. Also das sind Systeme, mit denen ein Kameramann, der unterwegs ist, sozusagen dann die Kamera stabilisieren kann. Wenn alles klappt mit unserem Gastvortrag, wird er darüber auch ein bisschen was erzählen, weil das einfach ein professioneller Kameramann ist, der mit sowas auch arbeitet. Eine ganz wichtige Sache, warum ich da so nochmal extra aushole, ist das Zoom. Ja, so eine Digitalkamera, die hat ja natürlich, ja, analoge auch, aber so eine Videokamera, wie Sie es in der Hand kriegen, hat diesen berühmten Zoom-Knopf, so eine ganz bequeme Wippe oder sowas, mit der Sie die Brennweite verändern können und an ein Objekt hinfahren. Ganz wichtig, dieses Zoom kommt normalerweise nicht in dem Material vor, das Sie dann tatsächlich in den Schnitt geben. Das heißt, in dem endgültigen Film dürften in der Regel keine Szenen sein, in denen die Kamera gezoomt wird, während man sozusagen dann den Film anschaut am Schluss. Das kann gelegentlich mal benutzt werden, ist aber ein ganz extremer Sondereffekt. Und ich meine, für alle diese Dinge, die ich jetzt gerade diskutiere, kann man sagen, die beste Übung, ist ja sehr angenehm, ist, sich anspruchsvolle Filme anzuschauen, also typisch einfach unterhaltsam, billig und auf höchster Qualität sind zum Beispiel die Tatort-Sendungen, wo wirklich mit künstlerischen Hilfsmitteln intensiv gearbeitet wird. Und schauen Sie mal so bewusst, wie die Dinge geschnitten werden, welche Einstellungen nacheinander kommen, und suchen Sie mal nach irgendeiner Szene, in der gezoomt wird. Also ich will nicht ausschließen, dass mal jemand gibt, der das als besonderes Stilmittel einsetzt, aber in der Regel kommt das einfach nicht vor. Natürlich braucht man das Zoom, um das Objektiv, die Brennweite zu verstellen, um mal in der Weitwinkel auf eine Teleszene umzustellen, aber sonst kommt das nicht vor, mit einer Ausnahme vielleicht. Das ist eine ganz spezielle Technik, das ist ein sogenannter Aufzieher, eine Kombination aus einem Zoom und dem Schwenk. Stellen Sie sich vor, Sie machen irgendwie eine Reportage über Schloss Nymphenburg, Sie stehen in dem Schlosspark und da gerade sind die Rosen irgendwie am Blühen und Sie haben eine Rose vor sich und machen eine Nahaufnahme von der Rose und wollen dann aber überleiten auf das Schloss, dass man dann sieht sozusagen, dass diese Rose im Schlossgarten steht. Ja, was mache ich da? Ich mache die Nahaufnahme von der Rose, schwenke auf die Totale und dabei muss ich natürlich die Brennweite verändern von einer relativ langbrennweitigen Einstellung für die Nahaufnahme zu einem Weitwinkel für die Totale. Das ist so ein Fall, wo man wirklich bei dem Schwenk das Zoom auch benutzt, was nicht einfach zu machen ist, also wirklich geübt werden muss, handwerklich wichtig ist, das zu üben. Aber an der Stelle zoomt man tatsächlich, aber das ist einer der wenigen Fälle, wo man es wirklich benutzt. Was man häufiger benutzt, wenn man die Kameraperspektive verändern muss, ist eine Kamerafahrt. Kann man im einfachsten Fall vielleicht auch dadurch ersetzen, dass man geht, ist aber ein bisschen unruhig. Idealerweise sollte die Kamera wirklich auf gleicher Höhe bleiben. Also in richtig in der Filmproduktion sehen Sie das ja oft, dass die tatsächlich dann Schienen verlegen und die Kamera drauf fährt. Oder man kann sie auch auf irgendein Wägelchen setzen, also sich irgendwas erfinden, mit dem die Kamera tatsächlich fahren kann. Das ist okay und ist viel besser als das Zoom, weil das eben auch der sozusagen ja, natürlichen Wahrnehmung viel mehr entspricht, als die Brennweite plötzlich verändert. Die Brennweite bleibt der Kamerafahrt nämlich gleich. Ich verändere den Abstand zum Objekt und damit ist es natürlich auch so, dass die Größenverhältnisse irgendwie sich entsprechend verändern. Ich habe das im Vordergrund ein Hintergrundmotiv, Vordergrundmotiv ist entsprechend vergrößert. Während das beim Zoom irgendwie ganz eigenartig ist, da bleibt der Abstand zum Objekt ja gleich und ich habe so eine Vergrößerung eines Ausschnitts und gleichzeitig auch noch Veränderung der Schärfentiefe. Das heißt, es wird, wenn ich ranzoome, werden plötzlich Dinge, die vorher scharf waren, werden unscharf. Das ist einfach ein viel unnatürlicherer Effekt, als wenn ich wirklich mit der Kamera dort näher ranfahre und sozusagen die gleiche Objektivbrennweite behalte. Ja, jetzt habe ich viel von Materialsammeln geredet. Also wir müssen natürlich diese verschiedenen Perspektiven, die verschiedenen Einstellungen für so eine Szene haben. Allerdings ist ein großes Problem dabei, dass sie natürlich hinterher die Dinge zusammenschneiden. Allerdings, und das vielleicht aber nicht gleichzeitig sozusagen, oder nicht in ganz kurzem zeitlichen Abstand aufnehmen. Da macht man vielleicht mal eine Kaffeepause dazwischen oder es wird wirklich an einem anderen Tag gedreht. Da geht es also schon mal los mit den Lichtverhältnissen, dass die vielleicht anders sein könnten, wenn sie eine zweite Aufnahme machen. Dass man sehr sorgfältig darauf achten, dass die gleich sind, gerade bei Außenaufnahmen. Dass sie die Szenen, die sie zusammenschneiden wollen, bei gleichen Lichtverhältnissen haben. Die Positionen von Darstellern und auch von Objekten sind ganz kritisch, also wenn jemand irgendwas zwischendurch wegnimmt oder woanders hinlegt, kann das dann hinterher beim Schnitt ausgesprochen doof ausschauen, dass irgendwas plötzlich aus dem Film verschwindet aus der Handlung oder auftaucht oder springt. Das soll also nicht sein. Oder dass irgendwas rumliegt, was irgendwie gar nicht in den Film gehört, was jetzt bloß jemand seine Jacke abgelegt hat, wenn es auf einmal auftaucht. Das sind eine ganze Reihe von Problemen, die man da hat, auch Hintergrundgeräusche, dass mal ein Flugzeug irgendwie drüber brummt, mal nicht. Das ist die sogenannte Continuity. Und wenn Sie so einen Abspann von einem teuren Film anschauen, dann sehen Sie, dass da eine ganze Gruppe von Leuten nur mit Continuity befasst ist, die sich ausschließlich darum kümmert, dass bei großen professionellen Produktionen da nichts passiert. Und trotzdem ist es bei fast jedem Kinofilm, es gibt Leute, die spezialisieren sich darauf, sowas zu finden, bei fast jedem Kinofilm gibt es Continuity-Fehler, also das ist wirklich schwer zu vermeiden. In IMDb kann man da in der eigenen Spalte für die eigenen Rubrik Continuity-Fehler nachlesen. Also machen Sie sowas nicht selber, wenn es geht. Was ich Ihnen unbedingt nahebringen will, ist die Aussage, sozusagen der Film entsteht, wo der Film entsteht. Man denkt ja zunächst mal, der Film entsteht bei der Aufnahme. Jetzt habe ich vorher gesagt, der Film entsteht eigentlich nicht bei der Aufnahme, sondern mehr beim Schnitt. Genau genommen entsteht der Film aber an einer ganz anderen Stelle, nämlich erst im Kopf des Betrachters. Und da gibt es ein historisches Experiment, über das man sich ein bisschen streiten kann, aber das trotzdem ganz gut so in Richtung einer Merkregel geht. In der Filmhochschule in Moskau von Lev Kuleshov 1919 sind die Experimente gemacht worden über die Wirkung von Bildmontage. Und die behaupten, die Leute, die das damals gemacht haben, dass sie die Wirkung eines Bildes, und zwar einfach eines menschlichen Gesichts, das da gefilmt wird, dass sie die variieren können, abhängig davon, in welchem Kontext das Bild gesehen wird. Das heißt, es sind genau die gleichen Aufnahmen von genau der gleichen Person, die hat sich nicht verändert, aber es wird direkt danach zum Beispiel irgendwie eine dampfende Suppe, gutes Essen eingeblendet. Es wird ein hübsches Mädchen eingeblendet, das ist ein Mann. Es wird ein Sarg eingeblendet. Das heißt, der Betrachter baut automatisch irgendwie einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Bildern. Und wenn man Betrachter fragt, dann kommt laut Aussage von diesen Kuleshov-Experimenten in einer ganz nennenswerten Zahl von Betrachtern raus, in der ersten Szene war der Mann hungrig, in der zweiten war er irgendwie verliebt, in der dritten war er traurig. Weil man sozusagen automatisch immer eine Geschichte baut. Diesen Effekt, den benutzt man an ganz vielen Stellen. Auch da können Sie den Tatort wieder benutzen. Was zum Beispiel total interessant ist, ist, wenn Sie einen Tatort anschauen, der in München spielt, oder irgendeinen Film, der in München spielt, einen Spielfilm, dass es dort Orte gibt, Schausplätze gibt, die es gar nicht wirklich gibt. Also da wird ein Schnitt, wo die irgendwie auf der Straße fahren und kommen sie auf irgendeinen Platz an, dann gehen sie in ein Gebäude rein, wird zusammenmontiert und wenn Sie sich in der Gegend auskennen, dann werden Sie feststellen, dass diese Straße möglicherweise gar nicht zu dem Platz führt und dass das Gebäude gar nicht an dem Platz steht. Aber trotzdem machen Sie im Kopf sozusagen eine eigene Landschaft damit auf. Genauso kann das mit Personen sein. Also es gibt ganze Filme, die in den Personen nie, oder Filmsequenzen zumindest, in denen eine Person nie ganz zu sehen ist, sondern immer irgendwie bloß Ausschnitte sieht. Und es kann durchaus sein, dass man verschiedene Leute sieht und trotzdem wird das zu einer Person verschmolzen. Einfachster Fall sind Stuntaufnahmen. Ja, Sie haben einen Schauspieler und dann in einer Perspektive, wo man eben die Person nicht eindeutig identifizieren kann, irgendwelche wilden Abenteuer, und dann ist wieder der Schauspieler. Sie verschmelzen das beim Betrachten in eine Person. Und das ist sozusagen die Kunst, die beim Filmgestalten ganz wesentlich ist und die einfach was ganz Neues ist, auch gegenüber dem Fotografieren, dass Sie jetzt sozusagen auch die Illusion sozusagen im Kopf des Betrachters ansteuern, aber dass sie jetzt sozusagen verschiedene Szenen miteinander verschmelzen können, um dort einen bestimmten Effekt zu erzielen. Also ganz wichtig, der Film entsteht im Kopf des Zuschauers. Wenn Sie irgendwelche Lücken in der Darstellung haben, dann werden die aufgefüllt. Ich habe vorhin noch den Beispielclip gesucht, habe mir jetzt gerade gefunden, Studenten aus diesem Praktikum am Anfang haben zum Beispiel mal eine Szene gehabt, in der im Lichthof der LMU jemand oben von der Brüstung runterspringt. Überhaupt kein Problem. Jeder glaubt, dass der von der Brüstung runterspringt, aber was sie gefilmt haben, ist, wie der Anlauf nimmt und da auf diese Brüstung zuläuft, aber er ist natürlich nicht wirklich gesprungen, und wie er unten ankommt. Und wenn man die zwei Szenen nebeneinander, und der halbwegs glaubwürdig ankommt, wenn man die zwei Szenen hintereinander anschaut, dann kann man sich nicht erwehren des Eindrucks, dass der da runtergesprungen ist und unten ankommt. Das ist einfach, es entsteht im Kopf des Zuschauers. Und sehr häufig ist es so, dass Dinge auch gar nicht dargestellt werden und dadurch trotzdem wahrgenommen, ausgemalt und vielleicht schlimmer ausgemalt werden, als sie sind. Also so alle Hitchcock hat damit angefangen, können Sie auch im Tatort studieren, dass die Kamera von jemand, der zum Beispiel gerade ermordet wird, natürlich weggeht, man sieht den nicht, und man sieht dann einen Blutspritzer an der Wand. Das reicht vollkommen, um sich vorzustellen, was da passiert. Das ist vielleicht noch die entsprechende Akustik dazu. Das wird nicht gezeigt, aber das Bild im Kopf ist das, was es ausmacht. Dann ist es so, dass wir uns natürlich so eine Art Interpretation für Filmszenen antrainiert haben. Wir haben ganz viele Filme gesehen und deswegen gibt es bestimmte Symbole, bestimmte Codes, die bedeuten einfach was. Also zum Beispiel, wenn irgendwo so ein Möbelstück ist, meistens eine Couch, und da sind zwei Beine waagrecht dahinter zu sehen, dann ist das, insbesondere wenn man mit Krimis zu tun hat, sehr häufig eine Leiche. Das ist so stark ein Schema, das man immer wieder trifft. Und wenn Sie bewusst Krimis anschauen, ist es tatsächlich immer heute noch so, das ist ganz, ganz häufig zu sehen. Es ist so stark ein Code, dass damit wieder gespielt wird. Dass es manchmal dann Filme gibt, wo man diese zwei Beine hinter der Couch steht und dann steht die Putzfrau auf, weil man sozusagen die Erwartung mit der Erwartung des Zuschauers spielt. Aber das gibt also Symbole einfach, die wir interpretieren. Das hat auch mit Dynamik, oder solche Dinge gibt es auch mit Dynamik. Also zum Beispiel, dass Objekte, die sich bewegen, wenn sich die in der gleichen Richtung bewegen, dann hat man das Gefühl, das eine verfolgt das andere. Das heißt, Sie haben zwei Schnitte, denken Sie mal an sowas wie Lola rennt oder so, wo jemand ganz schnell sich durchs Bild bewegt. Wenn sich zwei hintereinander in der gleichen Richtung durch das Bild bewegen, haben das Gefühl, der zweite verfolgt den ersten. Wenn die in entgegengesetzter Richtung kommen, dann begegnen sie sich und es gibt oft auch irgendwie einen Konflikt oder einen Kampf. Das heißt, wir assoziieren sofort relativ gewichtige Inhalte mit so simplen Dingen, wie in welcher Richtung bewegt sich denn eigentlich so eine Figur. Generell ist es so, dass diese Codes einfach dadurch, dass die Leute immer mehr Erfahrung mit Filmen haben und dadurch, dass auch generell sozusagen die Pulszahl und Schlagzahl unseres Lebens immer höher wird, dass auch diese Codes immer kürzer werden, die entsprechenden Szenen. Also ich habe jetzt Aufzugfahrt geschrieben, also wenn Sie einen alten Schwarz-Weiß-Film anschauen, jemand fährt einen Aufzug irgendwo hin, da sieht man so irgendwie ganz mühsam, wie die Tür aufgeht und dann fahren da rauf und dann geht die Tür wieder auf und gehen sie raus und dazu haben sie oft irgendwie bloß ganz, zwei ganz kurze Schnitte, irgendwie Tür auf und oben wieder raus. Und wenn nicht im Aufzug was passiert. Und trotzdem versteht man natürlich alles. Was ganz wichtig ist, wenn Sie einen Film erzählen, das ist eine Geschichte, die Sie erzählen, ist, in welcher Perspektive Sie das erzählen. Diese Perspektivensache haben Sie natürlich genauso, wenn Sie einen Roman schreiben und eine Kurzgeschichte schreiben, die haben Sie genauso in einem Videospiel zum Beispiel. Es geht einfach darum, der Erzähler, der die Geschichte erzählt, was weiß der eigentlich? Und die zwei wichtigsten dabei ist der sogenannte autoriale Erzähler oder eine personale Erzählperspektive. Ein autorialer Erzähler ist einer, der sozusagen über allem schwebt und alles weiß und erzählt, was passiert ist. Also beim Film sehr häufig auch einfach mit einem Sprecher aus dem Off, weil das ja, wenn der überhaupt was sagt, aber auch wenn er nichts sagt, dann ist es eben so, dass wir sozusagen einen Erzähler haben, der der Reihe nach zum Beispiel die Figuren vorstellt, der die Figuren neutral sich begegnen lässt. Das ist ein allwissender Erzähler. Eine personale Erzählperspektive ist, dass ich mich sozusagen in eine Person reinversetze und das bedeutet ja zum Beispiel, dass die Person, Krimi ist auch wieder ein gutes Beispiel, vielleicht nicht alles wissen muss. Also denken Sie mal an den Krimi, da kann durch eine autoriale Erzählperspektive zunächst mal ganz am Anfang eben der Mord vorgestellt werden und vielleicht weiß der Zuschauer dadurch schon ziemlich viel, was, wo das passiert ist, was passiert ist, vielleicht sogar ansatzweise, wer der Mörder ungefähr sein könnte, während dann so ein armer Kommissar in einer Personalperspektive erzählt wird, der eben zunächst mal rausfinden muss, was überhaupt passiert ist. Und der darf natürlich das alles nicht wissen, was der Zuschauer schon gesehen hat. Das sind also zwei Beispiele sozusagen für genau diese Grundperspektiven, die auch durchaus in einem Film wechseln können. Das kann man auch noch variieren. Es gibt diesen autorialen Ich-Erzähler. Das ist vielleicht so eine Geschichte wie eine Rückblende auf mein Leben. Ja, ich erzähle irgendwas, was mir dann passiert ist. Ja, vielleicht aus dem Off die Stimme der Hauptfigur und dann wechselt man zum Beispiel in, was weiß ich, eine Kindheitsszene, die dann voll in der personalen Perspektive erzählt wird. Das ist also einerseits jemand, der sozusagen eine Person repräsentiert und andererseits, der über dem Ganzen steht, was ja zunächst mal ein Widerspruch ist und nur in solchen Konstruktionen Sinn macht, wie zum Beispiel eben Rückblick auf eine gewisse Zeit, wo man dann mit Rückblenden arbeitet. Aber es ist eben eine Variante der personalen Erzählperspektive in der Ich-Person. Dann gibt es natürlich den personalen Ich-Erzähler, jemand erzählt, was er erlebt. Und da ist es ganz wichtig, dass der natürlich nur das erleben kann, was man als Person, wenn man dort wäre, auch erlebt. Das heißt, der kann viele Dinge einfach nicht mitkriegen. Das heißt, sie haben Schwierigkeiten, wenn eine andere Person gleichzeitig jetzt irgendwo in einem anderen Raum was macht, das darzustellen. Das dürfen sie nicht machen, weil wenn sie wirklich rein bei dem personalen Ich-Erzähler bleiben, der hat das ja nicht mitgekriegt. Also müssen sie dann eben das in irgendeiner anderen Form mitteilen, was dann eben passiert ist. In dem Moment, wo sie in den anderen Raum sozusagen schneiden und die andere Person zeigen, sie haben es ja schon wieder in die autoriale Erzählperspektive gewechselt. Das Gleiche ist sozusagen bei der Kamera zu finden und natürlich ist es so, dass die Kameraposition und die auch, denke ich, die Perspektive, die Sie wählen, Bildausschnitt wählen, dass das mit der jeweiligen Erzählperspektive zusammenpassen muss. Also für einen autorialen Erzähler passt eine objektive Kamera. Das heißt, es ist eine neutrale Betrachtung, wie durch Unbeteiligte. Sie können aus verschiedenen Blickwinkeln die gleiche Szene betrachten. Sie machen vielleicht eine totale, Sie machen eine Vogelperspektive oder ähnliches. Das heißt, Sie haben den Überblick sozusagen. Während eine subjektive Kamera im Prinzip sozusagen durch die Augen von einer Person gehen sollte. Die kann wirklich auf der Schulter sozusagen von der Person sein. Da kann man auch sehen, wie man durch einen Torbogen durchgeht oder solche Dinge. Oder was das die Person gerade in die Hand nimmt aus der Nähe. Das heißt, da ist der Zuschauer sozusagen im Kopf der Figur. Ja, ein kleines Experiment vielleicht darüber, was Filmsprache heißt. Und wenn man sich da mal ein bisschen mit befasst, das ist total interessant, gibt es auch Bücher drüber, es gibt auch DVDs drüber, wo verschiedenste Beispiele für Filmsprache und Filmgrammatiken auch geliefert werden. Ich habe jetzt mal einfach angelehnt so ein bisschen an das Buch, das mit den Geheimnissen der Filmgestaltung, das ich am Anfang zitiert habe, ein paar Szenen sozusagen hier bloß skizziert. Also wir stellen uns vor, wir haben Als erstes mal ein Bild einer leeren Landschaft, ein ganz kleines Anwesen sieht man irgendwo, vielleicht irgendwo vor den Bergen ist irgendwie ein Haus. Dann fahren wir ganz langsam ran, wobei das verschiedene Formen haben kann. Man kann also hinfliegen oder man kann sozusagen das Gefühl haben, dass man auf der Straße hinfährt. Ich würde erstmal sagen, wir fliegen dorthin, fahren also langsam an dieses Haus ran. Es wird immer größer und wie gesagt, das macht man nicht mehr zu. Und wir stoppen bei der Hauptperson. Die Hauptperson ist eine Frau, die auf der Terrasse sitzt. Da muss man natürlich einführen, dass man die ein bisschen erkennt. Sie muss so lange da sein, dass man die auch wiedererkennen kann. Schnitt. Man sieht von außen ein Flugzeug im Flug. Nochmal Schnitt. Man sieht einen Passagier, einen Mann. Der sitzt in seinem Sessel im Flugzeug. Nochmal Schnitt. Man sieht, was der aus dem Fenster sieht. Und dann Schnitt zurück zu der Frau auf der Terrasse. Das sind alles vollkommen harmlose Aufnahmen. Erstens mal haben wir da verschiedene Erzählperspektiven. Wir haben zuerst mal den aktuellen Erzähler, der irgendwie weiß, dass die Frau da ist und die einführt sozusagen. Und dann haben wir hier eine personale Erzählperspektive, wenn der aus dem Fenster schaut, aber nur ganz kurz. Aber die Frage ist jetzt, was passiert jetzt eigentlich? Und wenn Sie so eine, das ist jetzt völlig egal, was für eine Folge von Szenen Sie haben, Sie können sich da gern selber welche ausdenken, aber wenn Sie so eine kurze Folge von Einstellungen hintereinander haben, dann ist sofort eine Geschichte aufgebaut, also ein Spannungsfeld aufgebaut, in dem alles Mögliche sein kann. Weil irgendwas müssen die zwei ja wahrscheinlich miteinander zu tun haben. Das können jetzt ganz verschiedene Sachen sein. Es kann sein, dass das der große Gangster ist, der demnächst die Frau ermorden wird oder entführen. Es kann sein, dass das einfach ihr Ehemann ist, der nach Hause kommt und sie holt ihn am Flughafen ab. Das sind ganz, ganz verschiedene Dinge. Oder es kann seine Freundin sein und seine Ehefrau ist irgendwo anders, wie auch immer. Ja? Also man kann aus der Geschichte ganz, aus diesen paar Bildern, da geht im Kopf des Betrachters zunächst mal so ein ganzes Feld von möglichen Fortsetzungen der Geschichte auf. Und das ist sozusagen die Kunst, mit diesen Einstellungen das so weit einzuführen, dass man erstens sich orientieren kann, dass man zweitens auch eine gewisse Spannung sozusagen hat, wie geht es denn jetzt weiter. Ein zweites Beispiel ist was ganz Simples. Wir sehen ein Auto von außen, fährt. Dann sehen wir den Fahrer frontal durch die Windschutzscheibe. Das ist meistens eher dafür verwendet, dass man einfach weiß, wer das ist, der da drin fährt. Und dann sieht man die Straße aus der Sicht des Fahrers. Und zwar nicht jetzt irgendwie den Fahrer und der Beifahrer, sondern wirklich aus der persönlichen Sicht des Fahrers raus auf die Straße. Da stehen jetzt schon mögliche Fortsetzungen. Das ist, die ersten zwei Sachen sind ganz gewöhnlich. Da fährt das Auto und es wird halt erzählt, wer das Auto fährt. Okay, ziemlich simpel. Häufig geht es dann so weit, dass in dem Auto noch ein Zweiter drin ist und die sich unterhalten. Aber die Tatsache, dass wir jetzt darauf schneiden, dass man die Straße aus der Sicht des Fahrers sieht, das hat normalerweise einen Grund. Das wäre sonst irgendwie ziemlich langweilig, dass man bloß das sieht, was der Fahrer auch sieht. Das heißt, irgendwas muss passieren. Es kann sein, dass plötzlich irgendwie ein Radfahrer reingeschossen kommt und der überfahren wird. Dass der von der Straße abkommt, dann ist es sinnvoll, dass man die Straße vorher sieht. Oder es kann auch irgendwie ganz anders weitergeschnitten werden, dass sie sagen, hier ist die Straße und es wird überblendet ins Flugzeugcockpit. Dann ist die Frage, was heißt denn das jetzt? Da muss man interpretieren. Das heißt, zum Betrachter auch sich nicht so ganz sicher, was das heißen soll. Es kann zum Beispiel heißen, dass dieser Fahrer Pilot ist und jetzt in einen Flughafen gefahren ist und dann als Pilot eben arbeitet und weiterfliegt. Es kann aber auch ganz andere Dinge heißen. Was ich bloß sagen will, ist, dass das so eine simple Perspektivenänderung, ob ich vorne auf die Windschutzscheibe von innen sozusagen aus der Windschutzscheibe raus auf die Straße aufnehme, dass das eine, für die Geschichte eine dramatische Änderung bedeutet und auch Spannung aufbauen kann. So ganz, ganz kleine Dinge, wo es bloß um die Kameraposition geht. Da kann man jetzt stundenlang und tagelang darüber weiterreden. Ich kann Ihnen aber eigentlich bloß eins wirklich empfehlen, was Sie an der Stelle, wenn Sie da jetzt ein bisschen Blut geleckt haben, wie das ist mit diesen Szenen, wenn Sie da üben wollen, dann schauen Sie wirklich irgendeinen Kinofilm oder so eine hochwertige Fernsehproduktion an und zerlegen Sie das, kann man auch aufnehmen und dann nochmal bewusst analysieren, zerlegen Sie das mal in die einzelnen Einstellungen, überlegen Sie, warum was passiert. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, wenn man das lang genug macht, dann weiß man irgendwie, wenn jetzt irgendwie eine bestimmte Perspektive kommt, dass dann jetzt auch schon eine bestimmte Handlung zu erwarten ist. Also es ist so typisch, Sie haben eine Szene im Haus zum Beispiel, unterhalten sich zwei Leute und dann wird geschnitten auf eine Szene, wo man von außen durchs Fenster die zwei sieht. Das heißt ja wohl, dass dann ein Beobachter da ist, der jetzt wahrscheinlich gleich irgendwas tut. Entweder mitkriegt, was die machen oder die Scheibe einschmeißt oder die überfällt oder was auch immer. Das heißt, es passiert andauernd in diesen Produktionen. Man muss sich da so ein bisschen vielleicht ein Gefühl für angewöhnen, damit sie bei ihrem Schnitt dann das entsprechend auch umsetzen. Ja, wenn Sie einen Schnitt machen, Montage spricht man da auch, da gibt es auch wieder ganz verschiedene Arten, wie Sie das Material sozusagen zusammensetzen. Ich habe jetzt mal drei klassische Schnitttypen aufgezählt. Continuity-Schnitt heißt wirklich, es wird eine Geschichte Schritt für Schritt, was da so passiert, erzählt. Das heißt auch, dass es wirklich leicht nachvollziehbar sein soll. Die Person zum Beispiel kommt durch verschiedene Stadien irgendwie einer Reise oder ihres Lebens, was auch immer. Und es muss der Übergang von der einen Szene zur anderen nachvollziehbar sein. Es soll kein dramatischer Kontrast sein. Also keine zum Beispiel komplett andere Farbgestaltung oder irgendwelche wilden Schwenks oder so. Das stört eigentlich beim Erzählen der Geschichte. Eine Compilation ist eine Zusammenstellung von Material. Also das haben Sie ganz klassisch bei diesen berühmten Dokumentationsfilmen, irgendwie Tiere im amazonischen Urwald oder sowas, wo dann einzelne Szenen, wenn wir Tieraufnahmen, Landschaftsaufnahmen und sowas beisammen sind, die ihren Zusammenhalt eigentlich nicht durch eine Handlung kriegen, sondern dadurch, dass es irgendwie ein gemeinsames Thema gibt. Es kann ein sehr abstraktes Thema sein, weil es eben Tiere sind, die an einem bestimmten Ort leben und letztlich sind das dann einmal Insekten, einmal Vögel und die haben eigentlich so nichts miteinander zu tun. Ganz typisch ist bei diesen Kompilationen, dass es einen Sprecher im Off gibt. Das kennen Sie von diesen Dokumentationen auch, der berühmte, gepflegte Stimme, die dann immer dazu erzählt, was das alles Tolles ist. Das ist ein komplett anderer Schnitt, bei dem Sie sehr verschiedene Elemente zusammensetzen und die durch einen Sprecher kombinieren. Wird bei Nachrichten, Reportagen und so weiter, das ist natürlich auch sehr oft benutzt. Spannend, wenn Sie eine dramatische Geschichte erzählen wollen, ist ein Kreuz- oder Wechselschnitt. Das heißt, Sie haben zum Beispiel zwei Personen, die irgendwas miteinander zu tun haben, die als zusammengehörig eingeführt sind, und Sie sehen mal, was die eine macht und was die andere macht. Weil sich die zum Beispiel dann begegnen oder weil sie gegeneinander arbeiten. Da gibt es die verschiedensten Varianten bis hin zu, was weiß ich, zwei Parteien sozusagen in irgendeinem Konflikt, wo man sieht, die einen arbeiten, bereiten irgendwas vor und die anderen sind vollkommen unwissend und werden überrascht werden. Das sind alles Dinge, die man mit Kreuz- und Wechselschnitt darstellen kann. Dann haben Sie grundsätzlich so ein Prinzip von einer progressiven oder regressiven Montage einer Einstellung oder einer Sequenz, sollten wir besser sagen. Ich habe vorher was das ähnlich zur regressiven Montage ist, schon erzählt mit dieser Blume oder auch, wenn man dann einen Schwenk, einen Aufzieher auf die ganze Landschaft macht. So etwas kann man natürlich mit Schnitt auch machen. Ich kann also nur die Nahaufnahme haben, dann am Schluss die Totale zum Beispiel und vielleicht auch noch irgendwas dazwischen, was dann besser diesen Übergang wiedergibt. Das heißt, das wäre eine typische regressive Montage vom Einzelnen, von dem Detail zum Allgemeinen. Eine progressive Montage heißt, ich habe zunächst mal Orientierung im Ganzen, zum Beispiel in einem Gebäude, dann sieht man eine Tür und dann sieht man den Klingelknopf. Das heißt, es ist wirklich, ich weiß dann, dass es ein Klingelknopf ist und ich weiß, in welchem Gebäude das ist. Und dann lese ich auch noch den Namen. Dann habe ich jetzt eine bessere Orientierung. Und natürlich kann ich das auch ein bisschen variieren, indem ich sozusagen die Totale habe zur Orientierung, dann halbnah rangehe, dann ins Detail und dann wieder auf halbnah zurück. Dann habe ich sozusagen eine Orientierung im Großen, habe ein Detail eingeführt und bin dann wieder in der normalen Erzählperspektive zurück. Also das sind Techniken, die man die ganze Zeit sieht, die man sich vielleicht aber einfach nicht bewusst macht, die sie aber in dem Moment, wo sie Schnitt durchführen, eben auch tatsächlich irgendwie anwenden müssen und damit arbeiten. Was sind denn Probleme beim Schnitt, was auf gar keinen Fall passieren soll, ist, dass sie zum Beispiel zwei Objekte gleicher Konturen haben, die aber verschieden sind. Ganz schlimm ist das bei Personen, dass die also sehr ähnlich ausschauen und direkt aufeinander geschnitten werden. Also auch wenn Menschen ganz gut drin sind, andere Menschen zu unterscheiden, ist die Gefahr, gerade wenn das sehr schnell geht, die Szenen nicht lang sind, die Einstellungen nicht lang sind, ist die Gefahr doch relativ groß, dass die verwechselt werden, das verwirrt. Auch wenn es die gleiche Person ist, ist die Gefahr groß, wenn die Person in Ausschnitten immer bloß gezeigt wird, die hat was ganz Langes irgendwie gemacht und man sieht bloß Ausschnitte, die sind im Prinzip schon an der gleichen Stelle, im gleichen Umfeld, aber in geringfügig in der Position gewechselt. Also klassisches Beispiel ist ein Interview zum Beispiel. Ja, Sie haben also irgendwie ein Interview mit der Bundeskanzlerin, die hat irgendwie eine halbe Stunde geredet und dann werden in den Nachrichten Ausschnitte daraus gezeigt von jeweils irgendwie ein paar Sekunden plus, 10 Sekunden für, aus diesem Interview, aber mehrere signifikante Ausschnitte, was irgendwas Wichtiges gesagt hat. Wenn ich die einfach hintereinander schneide, dann habe ich den komischen Effekt, dass die gute Frau Merkel sozusagen hüpft von einer Position zur anderen, was nicht gut ausschaut. Also muss ich irgendwas tun. Wenn Sie sich überlegen, was jetzt in der Tagesschau oder so tatsächlich passiert, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist ein Zwischenschnitt. Also man hat den kleinen Ausschnitt aus diesem Interview, ist da vielleicht nicht ganz, kann man auch machen. Beim Interview wird man dann zum Beispiel in so eine Halbtotale von der Person, also der Bundeskanzlerin und ihrem Interviewer zum Beispiel kurz schneiden und dann wieder in die neue andere Sequenz, wo sie andere Einstellungen, wo sie weitergeht. Man kann das auch in manchen Situationen, beim Interview passt das nicht, so machen, dass der Ton weiterläuft und einen Zwischenschnitt nur im Bild hat. Beim Interview ist das natürlich, ist der Ton, der kann ja nicht weiterlaufen, das ist anders. Aber wenn das so ein Erzähler im Off ist, ist das möglich, dass man sowas tut. Ich kann im Bild überblenden, da gibt es verschiedene Versionen. Wenn ich eine weiche Überblendung mache, dann hüpft die Person nicht mehr an die neue Position, sondern es ist ein angenehmerer Übergang, die verschwimmt sozusagen und taucht einen anderen wieder auf. Was man am häufigsten macht und womit wir wirklich bei der Tagesschau sind, ist, dass man in neutrales Schwarz oder Weiß ausblendet. Das heißt, wenn Sie mal in der Tagesschau auf solche Interviews schauen, dann ist es tatsächlich so, dass es ganz kurz ins Weiß blitzt und wieder zurück. Das heißt, die wird ins Weiß ausgeblendet und außen total hellen Weiß wieder zurück in die neue Szene. Also einfach um zu verhindern, dass man sozusagen diese springende Person an die neue Position. Über Kontinuitäten habe ich schon ein bisschen was erzählt, aber Kontinuität ist natürlich, wird bei der Montage erst hergestellt und da müssen Sie sowohl vom Drehbuch her, aber auch der Aufnahme schon und dann beim Schneiden erst recht darauf achten, dass die Kontinuität auch wirklich da ist und zwar eben so verschiedene Dinge, also Kontinuität des Raums, in dem man die Figuren dort platziert, wo sie sein sollen und dann aber natürlich auch in dem Raum bleibt, beziehungsweise man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man springt im Raum, dass man dann sozusagen im Kopf des Betrachters eine neue Welt aufmacht, die es nicht wirklich gibt, die muss dann in sich wieder konsistent sein. Eine Kontinuität von Zeit, das heißt, es soll die gesamte Geschichte, die wir erzählen, soll von der Zeit her passen und Sie haben sehr leicht die Möglichkeit, im Film irgendwas zu konstruieren, zusammenzuschneiden, was es gar nicht wirklich geben kann, dass die Konsequenz vor der Ursache kommt oder so. Was in manchen Situationen natürlich, wenn man irgendwie Zeitreise oder so hat, auch wieder interessant sein kann, aber da muss man einfach sehr darauf achten, dass die Zeit auch logisch ist, dass man Anschlüsse sieht, dass wenn jemand irgendwo hinreist zum Beispiel, dass man dann das auch mitkriegt, diese berühmten Schnitte, wo man bloß ein Starten des Flugzeugs sieht, dann weiß man, aha, das wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Szene irgendwo ganz anders sein oder bloß im Flughafen. Ist ein bisschen langweilig eigentlich, wenn man sich es genau überlegt, aber wird permanent gemacht, bloß um den zeitlichen und räumlichen Anschluss herzustellen. Kontinuität von Handlung ist insbesondere, wenn Sie nicht mit diesen stupiden Zeit- und Raumkontinuitätshilfsmitteln arbeiten, mit Anschlussschnitten und Totale dazwischen, ist es durchaus kompliziert, dass Sie also durchaus manchmal den Betrachter es dann verwirren können, dass er gar nicht weiß, was ist der Zusammenhang zwischen einer Szene, was ist denn zum Beispiel der Beruf und die Freizeit von einer Person, taucht in zwei verschiedenen Szenen auf und man weiß gar nicht, was, ob das wirklich was miteinander zu tun hat. Das ist also durchaus schwierig, da die Kontinuität dann auch herzustellen, über solche Dinge zum Beispiel jetzt in dem Fall die Bekleidung unterscheiden oder ähnliches, dass man sieht, das sind zwei verschiedene Phasen. Was man auch merkt, ist, dass die Kontinuität und Diskontinuität natürlich auch ein Stilmittel ist. Man kann Betrachter ja auch bewusst verwirren oder wird zeitlang bewusst verwirren und hinterher mit den entsprechenden Anschlüssen das Wissen auffüllen. Das ist also durchaus ein riesiger Gestaltungsraum natürlich. Ja, ich habe keine Chance, Ihnen das alles zu erzählen. Ich möchte Sie auch da immer bloß ein bisschen anfüttern, dass Sie Spaß daran haben, darüber nachzudenken und das bewusster wahrnehmen, was sowohl was Sie sehen, als auch das, was Sie dann tun in dem Film. Ich habe nur ein Thema noch, das einfach so wichtig ist, dass ich es loswerden will, damit noch ein bisschen was über Schnitt erzählen. Aber von der Gestaltung her habe ich ein Thema, das mir ganz wichtig ist. Das ist das Thema des sogenannten Achsensprungs. Wird garantiert der Kameramann auch wieder erzählen. Die Kameraleute haben da eine hohe Priorität dafür, sagen wir mal. Sie haben zwei Personen hier, eine blaue und eine orange. Und hier sehen Sie Kamerapositionen. Es ist überhaupt kein Problem, verschiedenste Kamerapositionen einzunehmen. Die sind hier mit Fachbegriffen bezeichnet. Also ein Mastershot wird die zwei einfach zeigen. Schuss gegen Schuss wird also bewusst in der einen Richtung und dann in der anderen Richtung die zwei zeigen. Und man sieht sozusagen, man kommt mental mal in die Position des einen und des anderen. Wenn man eine ganz starke personale Perspektive haben will, dann habe ich Point of View. Das heißt, ich sehe aus dem Blickwinkel des Gelben raus den Blauen oder ich schaue über die Schulter von dem Gelben. Das ist alles okay. Aber Sie sehen hier einen grünen Bereich und einen roten Bereich. Wenn Sie mal angefangen haben, dass die blaue Person rechts ist und die Gelbe links, dann muss das so bleiben. Sie dürfen auf gar keinen Fall über diese Handlungsachse, die sozusagen zwischen den beiden Personen steht, in diese andere Hälfte des Raumes, in die anderen 180 Grad rein. Sie dürfen sich in den 180 Grad bewegen, wo sozusagen noch die Orientierung klar ist, wer links ist und wer rechts. In dem Moment, wo Sie einen Zwischenschnitt machen, also zum Beispiel Sie wollen über Schulterperspektive von dem Gelben auf den Blauen haben und Sie machen das von der linken Schulter hier so rein, wird das schon gefährlich und ganz gefährlich wird es, wenn Sie die beiden von der Gegenseite aufnehmen, dass die plötzlich ihre Position gewechselt haben. Das verwirrt den Betrachter ungeheuer und wird als ein ganz schwerer Kunstfehler einfach auch angesehen im Filmschnitt. Man kann natürlich die Achse wechseln, man kann schon auf die andere Seite hin, indem man zum Beispiel eine Kamerafahrt macht, die um die rum geht. Da gibt es ja manchmal sogar Kamerafahrten, keine Schlagersänger oder so, ne, die wirklich x-fach im Kreis um die Figur rumgehen. Das geht natürlich. Oder mit einer Person, die tatsächlich sich da bewegt, mit der mitzugehen, die kommt von da hinten, die Person und geht vorbei, da kann man natürlich auch auf die andere Seite gehen als Kamera. Oder ich kann auch die Perspektive von der einen Seite haben und dann einen Cutaway, also einen neutralen Zwischenschnitt, wo ich also eine Totale oder ein Detail an der Wand oder sowas habe und dann gehe ich wieder zurück und sehe die dann von der anderen Seite. Das ist denkbar, aber auch schon, man muss natürlich überlegen, ob das nicht sozusagen von der Erzählperspektive wieder auch was ausmacht, wenn man die von der anderen Seite sieht. Also das ist einfach ein Punkt, auf den man ganz besonders achten muss, in dem Moment, wo Sie zwei Objekte haben und das ist bei fast allen Erzählungen ja oft irgendwie so, dass man irgendwie Dialoge hat, bauen sich Achsen auf. Ja, ich möchte Sie nicht, das Thema jetzt nicht zu sehr vertiefen, ich möchte aber ein paar Worte noch loswerden, die vielleicht für eine Vorlesung jetzt gar nicht geeignet sind, darum kann ich das auch ein paar Minuten zusammendrängen, weil Sie werden das ja selber dann erleben, viele haben es vielleicht auch privat schon gemacht, was denn eigentlich passiert technisch, wenn Sie jetzt diese Montage, die ich gerade versucht habe, so von der Gestaltung her so ein bisschen anzudeuten, was das bedeutet, wenn Sie die tatsächlich machen. Jetzt also wieder richtige Medientechnik, die Vorlesung ist ja nicht Mediengestaltung, sondern Medientechnik. Also, was gibt es denn an Schnitttechniken von der technischen Seite her? Ganz wichtig ist, dass es linearen und nichtlinearen Schnitt gibt. Also Sie werden, wenn Sie so ein System wie das Adobe Premiere da anschauen, da wird irgendwo wahrscheinlich mal in der Beschreibung stehen, das ist ein NLE-System, Non-Linear Editing System. Lineares Editieren kommt heutzutage kaum mehr vor. Das ist das Prinzip, Sie haben ein Aufnahmegerät und verschiedene Zuspielgeräte und schalten zwischen denen um. Wenn Sie also keine, wenn Sie an Tonbänder denken, Sie haben irgendwie verschiedenste Aufnahmen, die Sie zusammen montieren wollen, dann haben Sie einen Aufnahmekassettenrekorder und dann haben Sie irgendwie ein Mischpult und davor haben Sie irgendwie ein Mikrofon und verschiedene Einspielgeräte und dann spielen Sie eben zuerst mal irgendwie die Musik anblenden, die aussprechen über das Mikrofon was rein, spielen die andere Musik an, solche Dinge. Das ist linear sozusagen, wird das so abgespielt, wie es drüben wieder aufgenommen wird, auf eine Masterkopie. Das kann eleganter sein, dass man es nicht von Hand machen muss, sondern dass das digital gesteuert wird, aber Sie können nachträglich natürlich nichts mehr ändern. Das ist einmal so aufgenommen. Macht man heutzutage nicht mehr, weil man die Materialien alle zur Verfügung hat, so wie man es früher auch mit der Schere gemacht hat, wenn man das Tonband zusammengeschnitten hat oder einen Film. Das heißt, ich habe Schnipsel, die ich beliebig zusammenkleben kann. Digital habe ich den Vorteil, dass ich die Schnipsel nicht wirklich fest verkleben muss, sondern dass ich eigentlich bloß sage, welcher Schnipsel kommt an welcher Stelle und sogar noch welcher Ausschnitt aus welchem Schnipsel. Das heißt, ich muss das Material importieren und dann lege ich sozusagen die Ausschnitte aus den Schnipseln fest, in welcher Reihenfolge die gemacht werden. Das ist nicht lineares Editieren. Da kann ich natürlich nachträglich ohne weiteres einen Schnipsel ersetzen oder einen anderen Ausschnitt aus dem Schnipsel nehmen. Online, offline ist auch noch ein Unterschied, der sich immer noch ein bisschen bemerkbar macht. Online heißt, dass Sie direkt auf dem Videomaterial arbeiten und in der maximal möglichen Qualität. Offline heißt, dass Sie in niedriger Bildqualität arbeiten. Das bedeutet, dass Sie hier natürlich entsprechend mit höherer Verarbeitungsgeschwindigkeit arbeiten können. Sie sehen schneller, was passiert. Sie brauchen keine so teuren Rechner, um Schnitt machen zu können. Aber es ist natürlich dann beim Offline plötzlich ein Unterschied, wenn Sie dann das Endprodukt sozusagen produzieren, weil dann einfach Information noch dazukommt, die Sie beim Schnitt selber nicht gesehen haben, weil Sie sozusagen irgendwie in der Auflösung verschlechtertes Bild oder sowas benutzt haben während des Schnitts. Ja, destruktiv und nicht destruktiv. Also man sollte natürlich destruktiven Schnitt vermeiden. Das bedeutet, dass man das Material wirklich zerstört. Das kann beim Schneiden schon auch in dem Sinn zum Beispiel passieren, dass Sie was einfach löschen, Material, von dem Sie nicht glauben, dass Sie es brauchen, und da ärgert man sich hinterher auch. Dann ist es so, dass Sie ja schneiden, beim Schneiden oft solche Dinge machen wie Überblendungen oder Effekte, zum Beispiel einen Titel irgendwo draufsetzen. Und da gibt es auch einen Unterschied zwischen Echtzeit und Nicht-Echtzeit. Also schon solche Dinge wie einen Titel irgendwo einzublenden, das braucht eine gewisse Zeit, sozusagen das auszurechnen. Und wenn Sie fortlaufend in dem Moment, wo Sie diesen Effekt einsetzen, gleich das Bild ausrechnen, wie dann der Film ausschauen wird, dann brauchen Sie enorm hohe Rechenleistung. Das geht schon, aber Sie brauchen eben sehr schnelle Rechner. Und deswegen ist es immer noch so, wird wahrscheinlich bei den Effekten auch immer komplexer werden, auch lang so bleiben, dass Sie bestimmte Effekte haben, die nicht in Echtzeit ausgerechnet werden, wo man sozusagen hier nur sieht, der Effekt ist, und dann dauert es eine gewisse Zeit, bis tatsächlich der Effekt tatsächlich da ist. Und so ein Fortschrittsbalken, der Ihnen dann zeigt, jetzt ist tatsächlich der Effekt da. Ja, was macht man jetzt beim Filmschnitt? Also man braucht irgendwie Material, muss das sichten, man muss reinschauen, was habe ich denn da so alles. Ich muss verschiedene Kombinationen bauen können und die hintereinander anschauen können in der Kombination. Und letztlich habe ich natürlich dieses eine Produkt, das ich dann klassisch zum Kopierwerk gebe, beziehungsweise bei uns schlicht und ergreifend dann in einem bestimmten Format exportiert, das dann weitergegeben wird. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir totale Synchronizität haben, insbesondere muss der Ton immer beim Bild bleiben. Da haben wir oft Ton, der vom Bild zunächst mal getrennt produziert wird. Wir haben zum Beispiel Hintergrundmusik, aber auch die muss unter Umständen sehr präzise mit den Bildern synchronisiert werden, weil sie vielleicht einen bestimmten Rhythmus haben, der sowohl in der Musik als auch in den Bildern ist. Und natürlich, wenn sie Originalton haben, muss der auch völlig synchron sein. Das war alles ein bisschen komplizierter, als man das noch analog hatte, weil man dann sich so viele Akkumulationen hatte. Heutzutage ist es relativ leicht natürlich möglich, das alles einzuhalten. Ein Begriff, den man vielleicht kennen sollte, ist das sogenannte AB-Verfahren. Also Einzelspurverfahren ist der Gegenbegriff zum AB-Verfahren. Wenn ich zum Beispiel zwei Szenen überblende. Ich habe das vorher schon mal mit dem Interview gezeigt. Also da kann ich bei einer Überblendung kann ich entweder ausblenden, wieder einblenden. Dann sitzen die zwei Szenen hintereinander und was dazwischen ist, ist neutral. Aber wenn ich so eine Überblendung mache, wenn ich also die Figur sozusagen verschwimmen lasse und wieder an ihrer neuen Position erscheinen lasse, dann gibt es zwischendurch mal so eine Szene, wo die Person oder Bilder, wo die Person halbtransparent sozusagen in der Position 1 und in der Position 2 gleichzeitig da ist. Das heißt, ich brauche Überlappungen der beiden Szenen. Und das ist was, das heutzutage natürlich technisch relativ leicht zu machen ist, das aber relativ kompliziert war, als man wirklich mit Negativen gearbeitet hat, die man zusammenkopiert hat. Weil da musste dann im Kopierwerk, mussten ja dann entsprechend mit irgendwelchen Filtern dazwischen und so weiter, mussten diese zwei Filmausschnitte sozusagen übereinander gelegt werden. Und damit man das schön machen kann, hat man den Film nicht in einer Rolle geliefert, sondern in zwei Rollen, der Rolle A und der Rolle B. Und da waren immer abwechselnd sozusagen die Szenen drauf, die zusammengeschnitten werden, damit man eben bei den Überblendungen die Möglichkeit hat, genau die zu überlappen zu lassen. Daher kommt das mit dem A und B und sowas trifft man heute auch noch manchmal in Videoschnittsystemen, dass man sagt, es gibt eine A-Spur und eine B-Spur und die zwei kann ich übereinander legen, um zum Beispiel eine Überblendung zu machen. Ja, so ist ein analoger Videoschnittplatz, ein klassischer Audiomischpult, Schnittsteuerpult. Was ganz typisch ist, sind diese bunten Tasten und professionelle Leute, die einen Videoschnitt wirklich machen, die werden in der Regel sehr viel mit diesen Tasten arbeiten. Deswegen gibt es die entsprechenden Tastenkürzel, auch bei den heutigen Videoschnittsystemen, digitalen. Ja, die restlichen Teile braucht man vielleicht jetzt nicht so viel erklären. Das ist schon ein paar Jahre alt, aber im Prinzip immer noch das, was man am digitalen Videoschnittplatz eigentlich idealerweise haben will. Einen Rechner und einen Monitor. Idealerweise noch einen Zusatzmonitor, mit dem Sie das Ergebnis beurteilen können. Und Zuspielgeräte. Was man vielleicht auch noch haben will, ist weitere Eingabeelemente, wie zum Beispiel ein spezielles Keypad, mit dem Sie diese Tasten hier simulieren können. Also ein Jog Shuttle zum Beispiel haben, mit dem Sie vor- und zurückfahren können im Film. Was Sie vielleicht auch haben, ist ein Mischpult, wirklich ein Hardware-Mischpult für den Ton. Oder auch für Video in bestimmten Fällen. Wie geht der Arbeitsablauf? Sie müssen zunächst mal das ganze Material importieren und dann haben Sie irgendwo so ein Archiv, wo alle Ihre Clips der Reihe nach drin sind, das ist immer so. Dann müssen Sie in den Clips feststellen, welche Ausschnitte will ich tatsächlich benutzen. Das heißt, Sie haben so In- und Out-Marken in den Clips und sagen, der Ausschnitt ist der, den ich tatsächlich haben will. Und dann ziehen Sie in irgendeiner Form diese Clips auf eine gemeinsame Zeitleiste oder wie auch immer das gemacht wird. Sie montieren diese einzelnen Clips in einer bestimmten Reihenfolge und fügen Effekte hinzu auf einem einzelnen Clip, zum Beispiel einen Titel drauf oder eben eine Überblendung, die diese beiden Clips entsprechend zusammenbaut. Und wenn Sie das fertig haben, dann gibt es noch so eine Feinschnittversion, in der Sie im Detail dann darauf achten, dass wenn Sie jetzt eine Überblendung haben, dass dann vielleicht nochmal die Grenze nachjustiert, weil da vielleicht jetzt gerade ein ungeschickter Effekt passiert, irgendwas springt oder so, oder eben an den Übergängen insbesondere noch mehr fein arbeitet. Und parallel dazu oder auch hinterher wird der Ton gemischt, also parallel dazu, wenn der Ton unproblematisch ist, wenn wir wirklich weiteren Ton explizit Musik dazu tun und Überblendungen haben im Ton, dann ist das ein weiterer Arbeitsgang hinterher. Ja, was haben Sie denn in so einem typischen Schnittsystem? Sie haben tatsächlich das, was man im Schnittarbeitsplatz hat, was man vorher gesehen hat, die Monitore, haben Sie da auch wieder. Sie haben also ein Monitorfenster, 1 oder 2. Wenn Sie 2 haben, kann es zum Beispiel sein, dass Sie den aktuellen Clip sehen und das Ding, was am Schluss entsteht, in den beiden Monitoren. Und Sie können natürlich in den Fenstern sozusagen im Film vor- und zurückfahren, was man zum Beispiel mit Pfeiltasten und ähnlichem macht. Und wenn Sie nur das hier haben, dann ist es natürlich für harte Schnitte, ja, ist fast schon so wie lineares Editieren, ist das ganz geeignet. Aber was Sie als Metapher brauchen, wenn Sie wirklich komplexere Dinge machen, also zum Beispiel Überblendungen machen, die zwei Dinge gemeinsam sozusagen verarbeiten, dann werden Sie in irgendeiner Form so eine Zeitleiste nennen. Also wenn Sie eine Zeitlinie haben und dass verschiedene Spuren nebeneinander sieht, hier ist Video 1, Video 2, und hier sieht man die beiden Videos, wie sie gleichzeitig da sind und mit Überblendungen. Welches System das jetzt ist, ist eigentlich letztlich egal, weil es gibt verschiedenste Systeme, mit denen man da arbeitet. Ich denke, im Praktikum wird vorwiegend Premiere benutzt werden, aber da gibt es eine ganze Reihe von Systemen. Hier nochmal der Beweis sozusagen, dass dieses AB-Verfahren tatsächlich eben auch in, ich glaube, das ist auch Premiere, das ich damals benutzt habe, in solchen Systemen auftaucht, also Video 1a, Video 1b und die Überblendung dazwischen ist eben genau das, was wir sozusagen typischerweise kennen und Sie sehen aus dem AB-Verfahren und Sie sehen, die zwei kann ich dann zusammenklappen in ein Gesamtvideo, in dem die Überblendung drin vorkommt und ja, eigentlich ist bloß die Bezeichnung im Prinzip die historische. Ich habe vorher über das Trimmen nochmal schon ein bisschen geredet, eigentlich beim Feinschnitt. Wenn ich sage, ich will den Ausschnitt sozusagen, den ich aus dem Material benutze, verändern, da gibt es spezielle Ansichten zum Trimmen, mit denen ich das wirklich die Feinarbeit machen kann. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, wenn ich jetzt das am Ende von einem Clip was weglasse, dann verändere ich natürlich die Programmlänge eventuell. Deswegen sind hier zwei verschiedene Arten sozusagen skizziert. In dem Fall ist es das, was ich mache den mittleren Clip länger und alles, was ich ihn länger mache, nehme ich von dem vorherigen Clip weg. Das nennt sich Rollen. Damit bleibt das Programm gleich. Wenn ich wirklich bloß von dem vorderen zum Beispiel was wegnehme und den mittleren gleich lasse, dann verändere ich natürlich die Programmlänge. Also wenn ich wirklich richtig lösche und die Lücke dabei schließe. Also auch da muss man dann in der Bedienung genau schauen, sich überlegen, was man wirklich machen will, in der Bedienung genau schauen, was man tut. Ob beim Löschen sozusagen so ein Rollen eingestellt ist oder ob die ist wirklich gelöscht und die Lücke geschlossen wird. Ja, letztes Thema sind Effekte. Da werden Sie auch mit spielen dürfen, also mit allen möglichen Effekten. Da gibt es die Fotoeffekte, die man kennt, Weichzeichner, Farbanpassung. Sie können aber auch Interpolationen erzeugen, dass Sie zwei Schlüsselbilder haben, zwischen denen interpolieren lassen. Und es gibt natürlich eine ganz, ganz große Palette einfach von Effekten, die man so zur Verfügung hat. Sie sehen hier Perspektive, Scharfzeichnen, Stilisieren, Transformieren. Sowas, was eigentlich im Prinzip schon recht an Photoshop oder so angelehnt ist, haben Sie zur Verfügung. Aber es gibt eine ganz große Klasse von Effekten, die schon in die Richtung von Tricks geht, die sehr, sehr bekannt sind, nämlich in denen Sie sozusagen bestimmte Teile aus einer Videosequenz rausnehmen und ersetzen oder oben drauflegen. Man spricht da von Keying, also Sie müssen bestimmte Teile des Bilds sozusagen irgendwie erkennen und transparent machen. Das klassischste Verfahren dafür ist Chroma Keying, das heißt, Sie nehmen bestimmte Teile des Bilds, die in einer bestimmten Farbe sind, die werden für transparent erklärt und dann legen Sie das mit einem anderen Bild zusammen und alles, was transparent ist, da schaut man zum Beispiel den Hintergrund durch. Also der berühmte Nachrichtensprecher, der eigentlich vor einem blauen Hintergrund spricht und dann wird in der Nachbearbeitung aus dem blauen Hintergrund eine transparente Fläche und ein anderes Bild draufgelegt, dann spricht der vor dem, was das Hintergrundbild ist. Das ist so das klassische Element, mit dem Sie ganz einfache Tricks erzeugen können, was wir natürlich auch ausprobieren werden. Und auch da ist es eben dann so, dass ja, so ein Rendering passieren muss, was durchaus eine gewisse Rechenzeit dauern kann. Also das ist diese Bluescreen-Technik, habe ich im Prinzip gerade erwähnt. Ja, mit der werden Sie zu spielen haben. Das andere, was Sie natürlich auch, was an der Grenze zum Effekt ist, ist, dass Sie überblenden. Das heißt, Sie haben zum Beispiel diesen kontinuierlichen Übergang zu schwarz oder zu weiß, so eine Aufblende, Abblende. Sie haben eine Überblendung, wo zwei Videos in der Transparenz, das eine wird immer transparenter, das andere wird immer weniger transparent, wird es immer fester sozusagen. Auch da gibt es jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Also zum Beispiel eine Schiebeblende, wo ein neues Bild ein altes wegschiebt, was so auch den Effekt hat von einer gewissen Dynamik für die Erzählung ist. Also auch da gibt es wieder ein Riesenarsenal, was Sie anwenden können, wobei man da auch wieder in der Gefahr ist, wie so oft, wenn man so ein großes Arsenal hat, dass man das dann auch übertreibt schnell mal und dann letztlich den Betrachter irgendwie verwirrt. So wie bei so einer PowerPoint-Präsentation, da kann man auch ganz viele Überblendungen machen, die aber auf die Dauer dann doch eher ermüdend sind. Darum mache ich hier zum Beispiel hier wenig von der Seite. Das Ergebnis des Ganzen ist eigentlich nicht so sehr das fertige Videostrom, sondern das Ergebnis Ihrer Arbeit ist eine Edit Decision List, eine EDL. Das ist eigentlich das Schöne am nichtlinearen Editieren. Im Prinzip kommt eine Datei raus, die ist ganz klein, in der steht, welcher Clip von welcher Stelle bis zu welcher Stelle jetzt dran ist und welcher Effekt darauf angewendet wird mit allen Parametern. Das heißt, Sie können den gesamten, das gesamte Movie sozusagen am Ende daraus rekonstruieren. Das ist auch sinnvoll so, weil das ist ja das, was ich zum Beispiel in einem professionellen Rendering-Platz übergebe, wenn ich auf einer schlechteren Bildqualität gearbeitet habe, dann übergebe ich die Edit Decision List und dann wird in der vollen Qualität wird das dann nachgerechnet. Natürlich werde ich jetzt bei so einem Videoschnittsystem, wie Sie es jetzt haben, auch dann irgendwie mal exportieren, das wirklich das Rendering sozusagen machen und das ausgeben, zum Beispiel als eine QuickTime-Datei oder irgendwas Ähnliches. Aber das ist sozusagen nicht alleine das Endprodukt. Also wichtig ist, dass Sie das Material plus die Edit Decision List behalten, weil das ist sozusagen das, aus dem man dann alle beliebigen Formate auch wieder erzeugen kann. Also nicht einfach bloß exportieren und dieses Projekt mit dem Material und der eigentlichen Edit Decision List wegschmeißen. Das ist eine Premiere-Datei, das ist dann eigentlich diese EDL, die kann man auch wieder in verschiedenen Formaten exportieren, aber das ist dann wieder ein Kapitel für sich. Ja, ich bin mit der Zeit am Ende, habe jetzt am Schluss versucht, das bloß noch ein bisschen anzureißen. Das hat aber auch seinen guten Sinn, weil Ihnen hier die Gebrauchsanweisung für Premiere zu erklären, bringt auch nichts. Am einfachsten gehen Sie das jetzt dann an. Das dürfen Sie nämlich dann auch demnächst. Wann geht es denn los?
Nächste Woche.
Nächste Woche, ne? Wenn die ersten Aufnahmen machen, danach der Schnitt. Dann können Sie das alles selber ausprobieren. Gut, Dankeschön.